Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist aus Düsseldorf, Carlos von To Die For Tattoo. Carlos, grüß dich.
Hallo, Olli. Schön, hier zu sein.
Wie heißt du? Ich kenne dich schon seit 20 Jahren oder so. Wie zur fucking Hölle heißt du eigentlich mit Nachnamen?
Ich heiße ja noch nicht mal Carlos. Soll ich jetzt ganz großes Geheimnis direkt?
Eigentlich heiße ich Pablo.
Ja, also an dieser Stelle müssen wir aufhören. Also Carlos ist eigentlich nur ein Spitzname, den mir mit 16, wo ich 16 war, ein guter Freund von mir in einer unglaublich durchkifften Nachmittagssession gegeben hat. Ich bin ein Geborener, halte ich fest, Carsten Salewski aus Wanne-Eickel, heiße aber mittlerweile Carsten Mann, weil meine Mutter dann irgendwann nochmal geheiratet hat. Aber ey, seitdem ich 16 bin, nennt mich legit jeder Carlos, außer meine Mom.
Du heißt Carsten
Mann.
Und vorher?
Salewski,
so richtig Ruhrpott.
Richtig, Wanne-Eickel,
ne?
Wanne-Eickel, schön Eickler Bruch.
Ja. Mein Patenonkel, leider verstorben vor einiger Zeit, hieß Sigi Koslowski.
Ja. Ne? Also die hießen ja alle so, ne?
Genau.
Kowalski, Salewski, ja.
Das finde ich gerade richtig. Ich komme ja ursprünglich aus Gelsenkirchen-Schalke.
Jetzt total revealed, ne? Weißt du? Alle Leute immer so, oh, wo kommst du her? Die Spanier
Carlos.
Sieht man dir gar nicht an. Ne?
Jetzt, ja. Und du so, Sisi.
Den Polen auch nicht. da kommt der Name wohl eher her. Ja, das war's schon. War schön bei dir. Ja, ich habe mich komplett geoutet.
Komm, das war, aufhören. Zuerst war die Haut. Polski Edition.
Ja, kann nicht besser werden. Das war's schon. Tut mir leid.
Carlos, ich habe dich zum ersten Mal gesehen. Carsten. Nein, ich nenne dich natürlich weiterhin Carlos. Das kommen wir ganz durcheinander. Gesehen, ich glaube 99 oder 2000 auf der Tattoo Convention in Berlin.
Oha.
Da hatte ich damals meinen Arm vom Hennes in der Mache, damals bei Fineline Tattoo, wo du ja auch dann Lehrling warst.
Genau.
Und ich fand das total erstaunlich. Ich weiß noch ganz genau, als ich dich da zum ersten Mal am Stand sah, so gegelte Haare, du bist jetzt 43, siehst immer noch relativ jung aus.
Damals sah ich aus wie 12.
Und damals sahst du aus wie 12, hattest allerdings schon den Unterarm tätowiert.
Richtig.
Und ich musste mich erstmal so ein bisschen sortieren, weil ich dachte, wer ist er denn jetzt hier? Und dann sagte der Hennes so, Carlos, Lehrling.
Ja, genau. Ja, ich habe 98 bei Feinern angefangen und da war ich dann, keine Ahnung, 21.
Ja.
Ja, jetzt überleg mal, wie ich damals aussah, wie wild das eigentlich ist, dass der Ralf mich genommen hat. Ne? Da sitzt er so als kleiner.
Oder extrem gegelte Haare, so eine Hardcore-Frisur,
Ja, genau. So
Hardcore- kleine Tunnel in den Ohren?
Ja, richtig. So wie man das früher hatte. Ne? So Hardcore-Kids.
Ich glaube noch so ein Silberkette?
Oder? Ja, Silberkettchen hatte ich, glaube ich, nie.
Aber du hattest schon ein Kreuz mit dem Anker auf dem Unterarm tätowiert,
Ja, ich hatte ein Kreuz auf dem Unterarm und ein Herz vom Hennes.
Genau. Und zu der Zeit tätowierte Unterarme waren sehr selten.
War total wild, tatsächlich.
Und dann noch in der Qualität.
Ja.
Und dann du mit deinem 12-jährigen Antlitz.
Ja, auf den Hardcore-Shows wäre ich der Coolste gewesen, wenn ich halt nicht ausgesehen hätte wie mein eigener kleiner Bruder. Aber sonst wäre es cool gewesen. Tattoos sehen übrigens immer noch grandios aus. Hat der Hennes damals sehr schön gemacht, muss ich sagen. Dafür, dass die Dinger jetzt echt schon 22, 21 Jahre alt sind.
Ja. Zeig mal.
Ja, hier, das Herz ist Das habe ich wirklich im ersten Jahr nach ein paar Monaten bekommen. Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Tatsächlich 22 Jahre alt.
Ne? Hammer.
Ja. Das Kreuz kam dann später.
Okay. Ja, super. Feinlein war für mich in meiner Wahrnehmung einer der absoluten ersten legendären Top-Adressen in Deutschland, was Tätowieren angeht, weil in dieser Kombination aus dem Chef Ralf Guttermann, auch super Hammer-Tätowierer,
absolut
legendärer Ruf, ne? Dann der Hennes war da, der Arne hat damals da gearbeitet.
Richtig.
Arne Swartol heißt der, wie heißt der eigentlich richtig?
Rave heißt der wirklich, Arne Rave.
Ja, okay, ne? Ist auch immer noch aktiver Tätowierer und genau, also wie bist du da und Ralf Guttermann vor 4 Jahren, glaube ich, verstorben?
Ja, ich glaube.
Ne?
Ja, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, es waren noch andere große Namen. Es war noch vor der Zeit noch Klaus Schieweck, ganz, ganz großer Name, also grandioser Tätowierer seiner Zeit. Leider danach, sagen wir mal, schwierig geworden. Dann hat man noch den
Klaus Schwierig geworden.
Dann den Hans-Jörg Pobudek.
Hans-Jörg Pobudek,
der dann nach Berlin gegangen ist. Genau, und natürlich der Till.
Till Honduras hieß es immer, weil er irgendwann abgehauen ist.
Blue Note nannte er sich, glaube ich, später. Dann ist er nach Honduras.
Das war unfassbar realistische Arbeiten hat der gemacht.
Ja, der wäre heute, würde in der Weltklasse immer noch mitschwimmen, der Realistik-Tätowierer. Das war wirklich grandiose Arbeiten.
Das heißt, der tätowiert nicht mehr?
Ich glaube schon, dass er noch tätowiert, aber er hat keinen Social-Media-Auftritt. Ich kann das nicht nachverfolgen, tatsächlich.
Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall Feinlein, immer ein Epizentrum für geiles Tätowieren in Deutschland. Ich glaube, Ralf hatte Anfang der 80er mit Feinlein in Düsseldorf den ersten, so wie man das eigentlich kennt, Custom-Shop in Deutschland überhaupt aufgemacht? Oder bin ich da jetzt so ein bisschen...
Elektrische Tätowierung darf man nicht vergessen. Ich glaube, der Zalle hat, glaube ich, ein Jahr früher aufgemacht, aber die beiden haben natürlich auch einen gemeinsamen Werdegang. Also die kennen sich natürlich von klein auf, was heißt von klein auf, zumindest in ihrer Tätowierlaufbahn.
Ja.
Aber da gebe ich dir recht, Feinlein war halt so eine Adresse. Ich kannte Feinlein auch schon früher, weil ich mal so ein kleiner Punker war und wie gesagt schon Anfang 90er Jahre Hardcore-Szene, wie ungefähr jeder aus meiner Tätowierer-Generation. Und die Jungs, die ich kannte, die coole Tattoos hatten, die jetzt nicht so diesen Scheiß hatten, sondern wirklich coole Sachen. Ich kann mich an wahnsinnig gute Giga-Arbeiten erinnern, die dann wiederum vom Till und teilweise auch vom Klaus waren. Und vor allen Dingen, das klingt für viele jüngere Zuhörer bestimmt komisch, aber grandiose Treibelarbeiten von Klaus Schieweck, die Weltklasse waren und bis heute sind. Also was den Flow, was die Körperform und das hatte ich so vor Augen. Da war
sattes Schwarz, richtig spitze Spitzen.
Schöne Formen einfach, das habe ich so immer, Kumpels von mir hatten sowas und ich wusste schon immer, auch wo ich so 14, 15 war, das ist eine andere Qualität von Tattoo, als was ich sonst so kenne. Und daher hatte ich schon mal den Namen auch wahrgenommen, auch über Magazine dann später. Aber
wo kamen deine Kumpels damals her? Kamen die auch aus Herne oder kamen die aus dem ganzen
Pott? Ich bin ja ganz woanders. Ich bin ja gar nicht im Ruhrpott groß geworden. Ich bin ja im Bergischen Land groß geworden, in so einem kleinen 2.500 Einwohnerdörfchen. Und da hatte ich eher so Bezug zur Leverkusener Hardcore-Szene. Ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen und aus dem Umfeld kamen so die Leute. Mhm. Viele Jungs aus Langenfeld. Und die sind alle nämlich zu Feinlein gegangen. Und da habe ich dann bei so Bands als für die Leute, die die Szene der damaligen Zeit kennen, da gab es so Bands wie Golgatha, wo dann so alle irgendwie Feinlein-Tätowierungen hatten, die standen auf der Bühne, waren so ein bisschen die älteren Jungs und da habe ich halt wirklich diese qualitativ hochwertigen Arbeiten schon irgendwie gesehen.
Ja.
Hätte aber mir nie träumen lassen, dass ich da mal lerne. Also das war so unglaublich weit weg von der Realität für mich. Ich wusste halt, da hatte ich den Namen halt mal so aufgeschnappt. Ne? Feinlein. Institution, gehst du nie hin, die schmeißen dich eh raus. So.
Ja. Aber irgendwann hast du, oder, ja gut, also der klassische Werdegang, du hast Tätowierung irgendwo gesehen, du hattest wahrscheinlich Interesse am Zeichnen, hast dann irgendwann gesagt, so komm, jetzt zeichne ich mal Tätowierung ab oder was auch immer, zu welcher Zeit war das, 96, 95?
Nee, schon eigentlich sogar tatsächlich früher, ich habe 96 Abi gemacht, das heißt, ich habe schon ich glaube, seitdem ich so 16 war, habe ich angefangen, Tattoo-Hefte zu kaufen, da musste ich immer relativ weit, 5 Dörfer weiter, nämlich nach Burscheid, zur 24-Stunden-Tanke, das war die einzige Quelle für Tattoo-Hefte, da habe ich alles gekauft, was es gab.
Bahnhofsbücher gab es nicht?
Ja, bei uns gab es, also in Leverkusen gibt es original keinen Bahnhof, keinen richtigen, beste Stadt nicht. Und da habe ich mir schon immer Tattoo-Hefte gekauft, fand Tattoos geil, weil ich halt auch Punker-Hardcore-Kid war, hatte aber jetzt das nicht so am Schirm, das mal selber zu machen, sondern eher mal zu kriegen, wenn ich mal groß bin. Hab wirklich immer gezeichnet, hatte irgendwann mal diesen abstrusen Floh mir selber ins Ohr gesetzt, Kunst zu studieren, aber mehr, um meine doch sehr, sagen wir mal, bürgerlichen Eltern zu beruhigen. Hab das selber aber nie gefühlt, dass ich wirklich nochmal studieren möchte, weil Schule war echt nicht, war ich echt nicht so ambitioniert.
Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Mutter hat viele verschiedene Dinge gemacht, aber die hat eigentlich die meiste Zeit in der Bank gearbeitet, tatsächlich. Ja. Mein Vater ist einfach in der, glaube ich, dritten Generation der Dorfschreiner gewesen, mit eigener Schreinerei und so sehr bodenständig. Und das war natürlich auch eine Katastrophe, dass der Sohn Punker war in so einem kleinen bergischen Dorf. Das gab viele Reibereien. Mhm. Plus diesen, und irgendwann hatte ich dann diesen Berufswunsch Tätowierer. Ich glaube, das kam so ein bisschen dadurch, Interesse an Tätowierung, klar, war da. Und irgendwann hatte ich so diesen Moment, du zeichnest ja immer. Also ich habe wirklich tatsächlich nahezu täglich ab einem gewissen Alter auch wirklich gezeichnet. Und ich habe darin natürlich auch eine Möglichkeit gesehen, einfach mit meinen Zeichnungen Geld zu verdienen, mit einer Nummer, ohne dass ich mich halt zu hart verhuren müsste. Ne? Weil mit dieser Kunststudium oder halt Werbung hielten meine Eltern für eine clevere Idee, ist mir schon
bewusst. Ja, weil das irgendwas halbwegs Offizielles ist. Genau, und Tätowierer ist ja, es wird hoffentlich niemals was Offizielles.
Genau,
ich will hoffentlich niemals einen Meisterbrief in der Hand halten. Oder?
Genau, ich war halt auch immer ein Punker. Ne? Ich fand immer alles, was alle machen, doof irgendwie. Ne? Und das passte. Und dann habe ich mich das erste Mal direkt mit 18 tätowieren lassen. 3 Monate später.
Du hast auf dem rechten Oberarm, glaube ich, einen riesen Wikinger.
Nee, gar nicht. Ich habe erst mal so eine kleine Sonne machen lassen und 3 Monate später war ich dann schon bei einem guten Tätowierer, war ich nämlich bei Elektrische Tätowierung, beim Zalle im Laden, beim Dieter und habe da von Kai Schmidt noch, der damals da noch arbeitete,
Das ist ein Jack Rudy,
der vermeintliche Wikinger ist ein Jack Rudy Flash, das ist ein Zauberer.
Entschuldige bitte.
Ja, ja. Ich habe einen fucking Zaubererkopf über den ganzen Oberarm, aber immerhin von Jack Rudy. Ja, weiß ich nicht. Da war dann, spätestens als ich da war, mir klar, so tätowieren, ja, das muss jetzt sein. Das will ich jetzt durchziehen. Passt einfach alles, ne? Die Stimmung im Laden, der Geruch. Hm. Auch wenn es etwas brenzliche Situationen für mich gab, zu der Zeit war halt auch der Tom da. Ich meine, wir kennen alle den Tom. Tom war eine grandiose, schillernde Persönlichkeit.
Tom Grundmann, ja.
Ja, der macht es dann so jungen Hardcore-Kids mit Krishna-Zopf wie mir zu der Zeit. Das Leben nicht unbedingt leichter.
Sag mal so, ich als Nicht-Tätowierer habe nicht allzu viele Leute tätowiert in meinem Leben. Aber Tom Grundmann war tatsächlich einer von denen.
Ja, das spricht mal, doch schon mal Bände. Ne?
Und es war nicht abends, es war eher morgens. Mhm. Und ein schönes Erlebnis, was aber en Detail niemals veröffentlicht wird. Zumindest nicht auf offiziellen Wege.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das war der krönende Abschluss einer schillernden Nacht.
Dann nenne ich mich vorher eher Carlos Plöger. Und
ja, aber der ganze Scheiß hat mir gefallen. Ne? Also ich muss sagen, auch tatsächlich Tom und Mathis, die beiden hatten...
Ja, vor allem so, ich war ja zu der Zeit selber viel in Tätowierläden, so, weiß nicht, beim Ilja oder bei Feinladen auch und so, einfach nur so, um Mappen zu gucken, aber eigentlich, um auch die ganze Atmosphäre aufzusaugen.
Ja, genau, das
was stehen da für Typen, jetzt zieht er sein T-Shirt hoch, Alter, der hat ein Backpiece, da siehst du erst mal live ein Backpiece nicht in einer schlecht fotografierten... Fotoaufnahme in der Zeitung oder sowas und das hat mich, es war immer, also für mich so total Parallelwelt. Du gehst in ein Tattoo-Studio, egal wo das war und es ist einfach alles anders.
Ja und gerade tatsächlich war es jetzt so, Tom und Mathis sind mir ganz krass direkt im Gedächtnis geblieben. Die waren so auf den ersten Blick für mich die coolsten Typen ever.
Die waren ja auch, die waren ja jetzt nicht 15 Jahre älter oder 20 Jahre älter,
so
sondern
3,
die waren
4.
ja 5, 6
ja,
oder 5
wenn überhaupt.
Jahre älter.
Ja, wenn überhaupt. Und die hatten halt damals schon fucking die Hände tätowiert. Und das werde ich nie vergessen. Ich
werde dicke diese Klamotten an, die Haare gegielt. Vor allem Mattes hatte einen riesen Totenschädel mit einem Spinnnetz auf der Hand.
Ja.
Und der Typ sah so jung aus und das war, hat das total geflasht.
Ja, mich auch. Also das hat einen wahnsinnigen Impact gehabt. Vor allem vorher, habe ich ein paar Jahre vorher mal in der Zeitung, werde ich nie vergessen, ein Bild gesehen von Freddie Corbin. Ich wusste zu dem Zeit noch nicht, was dieser Mann für einen Status hat oder zu Recht auch
Mr. Nice
Guy, wohnt.
Ja.
Ein Foto von irgendeiner Convention, irgendwo in den Staaten, ich weiß nicht wo, wie er einfach nur tätowierte, in die Kamera grinste, ich war vielleicht so 17 oder so, und dann sehe ich dieses Bild und er hat einfach ein Unterhemd an, nach hinten gegelte Haare, ein Goldzahn und ist einfach total stark tätowiert und ich dachte mir, fuck, das ist der fucking coolste Motherfucker, den ich je gesehen habe. Und auf einmal stehen zwei so Typen vor dir und denkst dir so, man kann das leben, also die leben so. Die leben wirklich so. Und ich sitze da, kriegst so mein zweites kleines Oberarm-Tattoo und ich glaube, das war so eine ganz, ganz krasse Initialzündung für mich so. Das war's, der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken, Schule, studieren können mich alle mal, das ist das, was ich will.
Ja, bei mir war es, weil ich ja aus Gelsenkirchen kam, dann war ich öfter in Essen, weil Köln war ja dann auch doch sehr weit. Aber dass ich dann mal im Ilja im Laden war. Und Ilja hatte damals vom Tom, lustigerweise, ein fettes, flammendes Herz auf der Hand, knallbunt und Markus Pacheco Ding am Hals und dann hing der Igor noch da rum, der hatte auch die Hände schon voll. Das hatte wirklich einen riesen Impact.
Ja, ist ja auch so der gleiche Schlagtyp einfach gewesen. Sie sind ja alle so in der gleichen Zeit, in der gleichen Clique, sage ich mal, groß geworden.
Ja.
Gleiche Schlag Mensch so ein bisschen gewesen. Und ja, die waren schon speziell. Das war geil. Ich fand das wirklich gut.
Ja. Was für Sachen hast du dann versucht zu zeichnen? Oder hast du dann konkret Motive aus Tattoo-Magazin abgemalt? Oder hast du erstmal versucht, ganz gegenständliche Sachen zu malen, einfach um deine Zeichenskills
zu Ich hab ja vorher schon gezeichnet. Ich habe angefangen wirklich als Kind. Und ich habe damals, das weiß ich noch, mit Clever und Smart Comics. Da habe ich so ein bisschen zeichnen gelernt, da habe ich abgezeichnet. Was höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum ich irgendwann in diesem Comic New School auch einfach hänge. Das ist der Weg, wie ich zeichnen gelernt habe.
So nach dem Motto, das allererste, was sich prägt,
war Comichefte. Also ja, ja. Und jetzt aber auch nicht Marvel.
Nein, dass man auch immer wieder zurückverfällt.
Genau. Ja,
es gibt ja dieses Lemmy Kilmister-Zitat, wo sie ihn fragen, so Lemmy, was sind deine Lieblingsbands?
Ja.
Ja, so naja.
Ist so.
Beatles, Elvis, das Erste, was einen kickt, das begleitet dann immer wieder.
Ja, so, gerade beim Zeichnen, du schleifst das ja ein, du nimmst diesen Stil ja einfach mit, den kriegst du ja nicht mehr so richtig los. Ich fand alles geil. Ich habe tatsächlich am Anfang alles, was mit Tattoo zu tun hat, fand ich geil. Ich habe sogar wirklich Zauberer mit Tribals gezeichnet. Also, weil ich das geil fand.
Ja.
Ne? Und weil das war aber auch die Zeit. Ich habe so, die alten Magazine waren andere Sachen drin. Ich fand auch ein Semi-Farbrealistik-Ding von Darren Stairs hat mich halt gekickt. Fand ich auch geil. Das waren alles so Sachen, ich habe am Anfang echt alles gezeichnet, gelenkt in eine Richtung, was ich auch wichtig fand, was ich im Prinzip gut finden muss, das hat der Hennes, als ich bei Fine Line angefangen habe. Durch den Hennes habe ich eigentlich erst so gelernt zu verstehen, also ich fand wirklich alles natürlich gut, ich fand die Sachen von Philipp Löw wahnsinnig gut, ich habe dann damals gesehen, den Rücken, den Mickey Violetto hatte, das sind so Sachen, die sind mir im Kopf geblieben,
klar.
Irre. Sowas hast du natürlich auch probiert zu zeichnen, so Totenköpfe mit so Augen, die sahen bei mir natürlich aus, als wäre es ein Totenkopf von der Gummibärenbande und nicht wirklich, ne? Das ist halt so. Und dann aber, als ich dann bei Fine Line anfing, hat der Hennes durch den, wir haben uns irgendwie aus irgendeinem Grund direkt gut verstanden und ich habe mir sehr viel von dem angenommen, was er mir gesagt hat. Durch ihn habe ich in den ersten Jahr einfach gelernt, welche Tätowierer ich gut zu finden habe. Und das war auch wichtig. Es war halt wichtig für mich so dieses, die 90er Jahre New School San Francisco hat mich sowieso geprägt. Und dann kam aber, wurde das konkreter. Dann kamen halt so die Namen, die Shops, Primal Urge ist halt der Shit und Tutu Tattoo ist der Shit.
Ja.
Und guck dir das mal an. Und am Ende war das, Hennes, möge es mir verzeihen, dass ich das jetzt so sage, aber wir haben die ersten Jahre jeden Abend nach der Arbeit, fucking jeden Abend, 1 bis 2 Stunden noch im Laden gesessen, einen Joint geraucht und haben die Tattoo-Hefte auswendig gelernt.
Mhm.
Wir haben, das ist wirklich kein Witz, wir haben vor dem scheiß Magazin gesessen, teilweise mit einer Lupe, weil da war halt einfach ein Arm, da war ein Ding von Markus, da war ein Ding von, weiß ich nicht, Jeff Razor, von Scott Sylvia, irgendwas. Und wir haben uns das stundenlang total bekifft angeguckt und das hat halt einfach, das ist so hängen geblieben. So, und das ist, glaube ich, auch später irgendwann stilprägend. Ne? Also ich habe eben, wo wir uns kurz in der Küche unterhalten haben, ja gesagt, ich finde ja auch, dieses modernere Traditional, so der 90er Jahre, finde ich wunderschön. Ich bin einfach nur zu blöd, das zu machen. Deswegen mache ich was anderes. Wenn ich was Traditional mache, das sieht halt nicht aus.
Okay.
Aber ja, das hat mich geprägt. So zu verstehen, was ist eigentlich, was sind gute Tätowierungen. Ne?
Ja, ja.
Ich hatte ein gutes Gefühl dafür. Ich fand schon die richtigen Leute gut. Ich fand auch Mike Davis immer gut. Ich fand Aaron Kane gut. Ich habe so instinktiv schon die richtigen Leute. Ich fand alte Sachen von Bugs gut.
Evil from the Needle.
Ja, damals
London,
wurde er noch so
biomechanisch.
Nee, wurde er noch biomechanisch. Er hat früher mal biomechanisch.
Ah, davor, ja.
Ja, und vorher sogar noch Celtic. Aber so diese Biomechanik-Nummer fand ich auch irgendwie nice. Aber ja, und der Hennes hat das so ein bisschen in Form gebracht. Ne? Der hat mir gezeigt, was eigentlich die Jungs sind, die man feiern muss. Er hat mich so ein bisschen an die Hand genommen.
Ja.
Bin ich ihm auch sehr dankbar für.
Bist es aber 1-2 Jahre tatsächlich, glaube ich, übersprungen. Weil du musstest ja erstmal bei Fine Line landen.
Ja.
Mit wie vielen Läden bist du vorstellig geworden mit deiner Mappe und wie viele haben gesagt, verpiss dich.
Also
zeig jetzt mal deinen Ausweis. Siehst du aus wie 12.
Ich habe den ersten.
Nee, 10.
Zu der Zeit vielleicht sogar 10, das stimmt. Ich habe den ersten großen Fehler gemacht. Ich habe ein paar Shops erstmal angerufen. Die haben natürlich, also jetzt muss man überlegen, Ende der 90er, wir reden hier von 97.
Hallo, hier ist der Carsten, der Carlos.
Da haben die halt gesagt, verpiss dich, aufgelegt. Ne? Und eigentlich musste ich tatsächlich beschämenderweise nur in einem Laden vorstellig werden, was einem Zufall geschuldet war. Einer meiner Punker-Kollegen, Ansgar Hase, hallo Ansgar, hat mir damals gesagt, bewerb dich doch bei Fine Line, da hört einer auf. Und das war nämlich der Popo. Der Popodeck ist nach Berlin gegangen. Und das wusste der Ansgar, weil er sich immer dort tätowieren ließ. Und ich dachte mir so, ach, da kann ich nicht hingehen. Und dann
soll ich denn jetzt einen geilen Tätowierer ersetzen? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Wieso soll ich da hingehen,
überhaupt
zu Fine Line? Und ich hatte natürlich bei 1-2 Läden vorher gefragt, die waren nicht so besonders freundlich. Und da bin ich reingegangen, hatte eine Mappe vorbereitet. Und der Ralf war der Erste, der weiß ich noch genau, der war am Tätowieren. Ich glaube, der hat ein Rückenbild gerade gemacht. Ich meine sogar tatsächlich einen Japan-Drachen. Hat er kurz die Maschine beiseite gelegt, hat dann einmal 3 Minuten durch meine Mappe geguckt, sagte so, ja, ist in Ordnung, können wir ja mal gucken. Und hat sich wieder hingesetzt. Und
immerhin.
Ja, das war für mich das, ich war ein Lottogewinn, ne?
Ja, ja.
Also er hat mich nicht aufs Maul gehauen, was ich erst dachte.
Der hat mir nicht die Geldbörse gestohlen.
Ja, wäre eh leer gewesen, Alter. Aber, also es war schon mal für mich, okay, ich habe jetzt hier einen Fuß in der Tür. Zu der Zeit habe ich Zivildienst gemacht und habe dann halt noch viel mehr gezeichnet und bin, glaube ich, fast jeden Samstag mit einer neuen, empfunden mit einer neuen Mappe dahin gegangen.
Aber können wir ja mal gucken, das war so der Status quo erstmal.
Können wir mal gucken.
Das war für dich aber klar, okay, ich gehe jetzt jeden Samstag auf den Sack und zeige neue Sachen.
Ja, genau. Ich zeige dir jetzt, was ich das will.
Okay.
So. Ich hatte jetzt, muss ich auch noch was vorwegnehmen, ich hatte mir vorher eine Tattoo-Maschine bestellt, irgendwo in den Niederlanden und habe so ein bisschen auf meinem Bein rumgeübt gehabt und habe leider auch 1-2 Leute zu Hause tätowiert. Die allerdings im Großen und Ganzen meine Freunde geblieben sind. Habe aber dann ganz schnell nach 3-4 Tätowierungen gemerkt, das ist nicht das, so lerne ich das nicht, ich muss in den Shop. Mhm. Jetzt hatte ich aber auch dieses Ding auf dem Bein. Da habe ich mich natürlich nicht getraut, das zu sagen. Beim zweiten Mal habe ich dann, glaube ich, gesagt, ich habe auch mich schon mal selber tätowiert. Und das fand der Ralf, glaube ich, komisch, aber ich glaube ganz gut, weil meine Tätowierung, die ich mir selber gemacht habe, war gar nicht so scheiße.
Ah.
So.
Hast du die noch?
Ja.
Wo?
Hier, ich habe mir hier so einen total bescheuerten Gnom, den hier, so einen Gnomenkopf. Und das Treibel habe ich mir damals gemacht.
Ey, Alter,
ja,
ich bin 20 Jahre alt und,
und ich wusste alleine wirklich
keine
nicht, was
Ahnung
ich tue.
Von irgendwas. Man kann das voll erkennen und es, also.
Ich wusste halt nicht, was ich tue, habe das gemacht. Und da hat der Ralf, glaube ich, auch gedacht, so, ja gut, der hat schon mal immer in sein Bein geopfert. Der will das wirklich, ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht, 3., 4. Samstag, wo ich dann da war, sagt er so, komm, wann kannst du anfangen? 5. Januar. Ich sag ja. Und er sagt, ja, okay, dann sehen wir uns im Januar. Und dann war ich da. Und dann bin ich rausgegangen, entspannt, vor der Tür erstmal fast ohnmächtig geworden.
Krass.
Und das war surreal für mich.
Das ist so ein bisschen so, du bist Musiker und darfst auf einmal deine Lieblingsband spielen.
Absolut.
Ungefähr, ne?
Ja. Oder der Pornofan, der auf einmal seinen Lieblingspornos da finden darf. Nee, also.
Dazu führte es dann.
Dazu führte es dann. Täglich, Rockstar-Leben. Nee,
Das war im Jahr 98, glaube ich?
98, 5. Januar 98
Januar
war mein erster Tag.
98, dein erster Tag. Andere Zeiten, wurde da irgendwie was ausgemacht, so nach dem Motto, ich meine, man kennt Horror-Stories, dass irgendwelche, und Ralf war, glaube ich, auch mit einem Charakter, sag ich mal, der hatte eine Biker-Vergangenheit oder war
damals, ne? Wo ich anfing, war es auch keine Vergangenheit, sondern Gegenwart.
Genau, richtig, ne? Ja. Der hat das sehr gelebt und es gibt natürlich auch Stories, wenn du zu der Zeit Lehrling werden wolltest oder 10 Jahre vorher oder was auch immer, dass der Chef deinem Laden gesagt hat, hier, ich hätte gerne 20.000 in Bar und dann zeige ich dir das. Gab es da irgendeinen Deal, den ihr ausgemacht hattet?
Ja, es gab einen Deal und zwar zeigt das, dass der Ralf, was das angeht, für mich der absolute Ehrenmann in der Zeit war. Das zeigt auch, dass der Ralf, egal was für ein rauer Geselle er war und wie viel Angst und Schrecken er bei manchen Leuten verursacht hat, ein wahnsinnig korrekter und sehr loyaler Mensch auch ist. Dem war sehr, sehr wichtig, dass ich mich 100%ig darauf konzentrieren kann, was ich da tue. Ich habe von Anfang an Geld bekommen. Ich habe vom ersten Tag an, ich musste nicht zahlen, ich habe ein Festgehalt bekommen.
Krass.
Und das war einzigartig für die Zeit. Es ist höchstwahrscheinlich sogar in der heutigen Zeit.
Festgehalt, das heißt, du wusstest am 1. des Monats so.
Genau, ich sage jetzt keine Summe, das ist ja einfach völlig egal. Aber
genau,
es hat gereicht. Ich konnte meine erste Wohnung davon bezahlen, ich konnte meinen Sprit für mein kleines Auto bezahlen und ich konnte essen. Also ich habe wirklich ein wirklich gutes Lehrlingsgehalt gehabt.
Ja.
Und das hat mir natürlich, das total ermöglicht, mich da 150%ig reinzuhängen. Der Ralf hat natürlich deswegen auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich sehr schnell anfange zu tätowieren.
Hm.
Ich glaube, das hat einen Monat, vielleicht 6 Wochen habe ich zugeguckt und dann musste ich schon die ersten Kumpels tätowieren und dann wurde ich schon langsam ins Schriftzeichen mehr geworfen. Ne? Da hast du einen Kanji nach dem anderen gemacht. Das heißt, am Ende war das ein cooler Deal für alle Seiten, weil ich bin auf diesem Festgehalt, das kann ich ja sagen, einige Jahre geblieben.
Hm.
Egal, was ich denn so eingespielt habe und das ist halt cool. Ne? Also ich hab da halt nie Probleme gehabt. Das war wirklich, konnte ich mich voll auf das Tätowieren konzentrieren. Ich musste keinen Cent bezahlen, finde ich auch total
ehrenlos. Du musstest nicht abends irgendwo kellnern oder
nein,
in der Bar arbeiten.
Ich konnte abends zeichnen.
Genau.
Ja, voll.
Mega.
Oder mit dem Hennes im Laden sitzen und kiffen und Tattoos angucken.
Ja. Bevor ich das vergesse, ich ritsch da mal eben rein. Wie gesagt, Ralf Rudermann ist verstorben vor 3-4 Jahren.
Ja, ich glaube, total beschämt, weiß ich das Datum. Ich bin aber ganz schlecht mit sowas. Natürlich waren wir auf seiner Beerdigung, aber
er ist an Krebs.
Ja, ist gestorben. Viel zu früh an Krebs gestorben. Ja.
Genau. Ich kann mich erinnern, vielleicht ist das auch ein Irrglaube oder ich habe das mal falsch aufgeschnappt oder ich habe das falsch abgespeichert, korrigiere mich da gerne. Aber ich meine mich zu erinnern, als er auch noch gelebt hat und wir mal irgendwo bei einer Ausstellungseröffnung oder irgendwas oder auf einer Convention zusammenstanden, mal kurz, dass immer, wenn es quasi um Ralf Guttermann ging, dass du immer gesagt hast, der Chef.
Ja, sage ich bis heute.
Ja, ne?
Ja.
Habe ich mir richtig gemerkt.
Ja, ja, ist so. Ja, ja, absolut. Ist ja auch mein Chef.
Ja.
Ja. Also es klingt jetzt auch weird.
Und auch, weil du längst nicht mehr im Laden warst.
Ja, es gibt sogar jetzt immer Situationen, wo ich immer noch mal mit dem Chef rede. Also, ne? Mhm. Es gibt so Situationen, wo ich mich immer an Sachen erinnere. Ich habe auch noch so ein, zwei Devotionalien bei mir im Laden, die mich sehr an ihn erinnern, weil ich ihm halt mein ganzes jetziges Leben zu verdanken habe. Das ist einfach so. Mhm. Und der war für mich immer der Chef, ja. Mhm. Also bleibt er ja auch. Also ist jetzt völlig egal, ob er tot ist, weil er ist mein Chef. Er hat, also für mich war, ich habe so ein Autoritätenproblem. Ich nehme Leute, erst dann kann ich die als Autorität wahrnehmen, wenn sie das sich, also wenn sie das sich das irgendwie erarbeiten. Und den Ralf habe ich nie in Frage gestellt. Hm. Den habe ich nie in Frage gestellt, A, weil er hätte mir so unglaublich aufs Maul hauen können, war mir körperlich einfach wahnsinnig überlegen. Nein, Quatsch. Und er hatte einfach schon so viel geleistet bis zu dem Punkt, der war für mich einfach eine Autorität.
Genau.
Und das heißt ja nicht, dass ich ihm später blind den Arsch geleckt habe, sondern wir hatten auch, vor allem in den letzten Jahren, gab es auch Meinungsverschiedenheiten, aber es gehört ja auch dazu. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist er bis heute für mich der Chef auch in Gesprächen, weil er für mich immer den Status hatte. Das, ich habe so ein bisschen, das jetzt so, ist so wie in so einem alten Eastern, weißt du, der große Sensei, so ja, ist der ja. Ralf für mich. Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, oder ich meine, da müssen wir nur ins Japanische Tätowieren gucken. Da ist es ja bis heute so, es gibt halt den Meister und Punkt. Das ist er halt.
Ja, ja, genau. Und das wird ja auch immer für mich bleiben. Das ist so, ja.
Ja. Beschreib mal das Leben oder den Alltag oder die Umgangsform oder das Klientel im Tattoo-Shop 99, 2000 rum im Gegensatz zu heute.
Ja.
Es hat sich schon ordentlich was getan.
Das hat sich ordentlich was getan, ja.
Ja.
Ja, heute, also mit heute kann ich das schon mal schwer vergleichen, weil wir sind ja jetzt im Private-Shop, ne? Das heißt.
Seit wann?
Seit 3,5 Jahren haben wir jetzt einen Private Shop.
Ihr wart vorher in Leverkusen
genau.
To da, Die For.
Genau.
Ne? Und seid dann als To Die For nach
auch
Düsseldorf.
Auch als To Die For nach Düsseldorf gegangen, genau.
Und jetzt heißt ihr immer noch To Die For?
Genau.
Ja, aber ihr habt einen.
Jetzt haben wir Tür zu, es steht draußen noch nicht Tattoo dran, was allerdings eher dem Umstand geschuldet war, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass wir eigentlich kaum Kundschaft generieren durch die offene Tür.
Hm.
Also wir haben einen Shop-Guy bezahlt und irgendwann merkst du, wir hatten diesen riesen Laden, die Tür ist auf, es kommt keiner rein, aber der Kalender wird trotzdem voll, dass es irgendwann anfing, dass die Kunden sehr speziell zu uns kamen und dann war das eigentlich nur ein logischer Schritt zu sagen, pass auf, dann machen wir uns, verkleinern wir uns,
ja,
nehmen kleineren Laden, brauchen keinen Shop-Guy mehr und machen es jetzt alles selber.
Mhm.
Die Kundschaft war früher halt ganz anders, ne? Also du hattest halt, naja, sagen wir mal so, sie war anders und irgendwie auch gleich, ne? Ich glaube, wir hatten halt viel mehr wildes Volk da, du hattest halt, also die Zeiten, wo man halt wirklich noch Leute aus dem Rotlichtgewerbe oder halt auch einfach wirklich abstruse Gestalten. Man hatte halt wirklich, ich meine, du kennst die Zeiten auch, du hast derzeit auch in Tattoo-Studios rumgelaufen.
Ja,
ja. Da waren wirklich auch Freaks und du hattest aber auch so diese, die hatte ich so viel, so diese klassischen 90er Jahre komischen Swinger-Muttis und so, die dann irgendwie sich was auf den Arsch backen. Aber das war auch irgendwie geil, das war cheesier. Ne? Und ich hoffe, ich kann das jetzt auch so sagen, die Worte so verwenden. Man konnte früher halt auch ganz easy halt Schwanz, Nutte, Hure, Fotze, Nutte sagen, ohne dass er irgendwie die Nase gerümpft hätte. Es war halt so, wenn das in einem humoristischen Kontext war, man war im Tattoo-Laden. Das war so eine kleine Anarchie.
Ja, ich hatte es ja gerade schon mal kurz anklingen lassen. Das war einfach so, du kamst da rein, es war sofort eine komplett andere Welt.
Man
so,
ist in eine andere Welt abgetaucht. Ich glaube, das haben auch viele.
War so der Backstage im Rock'n'Roll, wie sich den viele vorstellen, war so zu der Zeit für mich ein Tattoo-Studio. Es war einfach anders. So.
Ja, und
nicht, dass da jetzt die Drogen rumlagen oder was auch immer, aber einfach so die Stimmung war halt ein komplett anderes Mindset.
Kann man sich ja nicht vorstellen, wo ich angefangen habe zu tätowieren, das erste Jahr durfte man im Tattoo-Studio rauchen. Also unsere Kunden haben halt geraucht beim Tätowiert werden. Ne? Das ist heute undenkbar.
Ja,
klar, es war halt anders, der Ton war rauer, weil man sich, glaube ich, auch mehr behaupten musste.
Ja.
Weil du halt auch mehr wirklich schwierige Leute da hattest. Heute ist es halt einfach nett, ne? Ist gezähmt. So, ist aber auch nicht schlecht. Also bringt halt weniger Probleme mit sich. Man muss sich jetzt nur manchmal ein bisschen gewählter ausdrücken, was ich nicht tue. Und man hat deshalb mehr Leute, die dann mal die Nase rümpfen.
Der eigentliche Grund für den Private Shop ist, dass du deinem Tourette da in Ruhe frönen kannst, ja.
Nee, das lasse ich mir aber auch nicht nehmen. Also, es gibt Leute, ich habe keinen Bock, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten, wo einmal die Woche Plenum ist, weil irgendwer vermeintlich einen Scherz unter der Gürtellinie gemacht hat. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür bin ich nicht Tätowierer geworden. Und wie gesagt, das habe ich halt auch von früher mitgenommen. Ich meine, wie gesagt, wir haben es eben darüber unterhalten, du kennst einen Hennes, du kennst, wie er sich verbal darstellt. Wir haben das alle nicht so gelernt. Wir wollen das auch nicht uns da zurücknehmen. Das ist so unsere kleine Anarchie. Und das heute so ein bisschen.
Wir haben gut tätowieren gelernt. Das muss doch reichen.
Das muss reichen. Ne? Da kann man ja auch schon mal sozial ein bisschen schwierig sein.
Ja.
Nee, also, aber ich fand beide Zeiten gut. Ich habe momentan seit einem halben Jahr so eine Phase, wo ich manchmal in der alten Zeit so ein bisschen hinterher weine. Das hatte ich nie. Hm. Ist momentan ein bisschen was stärker geworden.
Wirst du da eingefangen? Vielleicht von deiner Freundin auch? Du bist zusammen mit der Raffaela genau. schon seit ewig und vor allem ihr arbeitet zusammen, ne?
Ja, wir arbeiten zusammen.
Wie geht das eigentlich, wenn du deinen Partner eigentlich 24/7?
Wir haben halt auch einfach nie Streit. Das ist wirklich so.
Weil ihr nicht miteinander redet?
Nee, doch, wir reden viel miteinander. Also ich rede und sie hört nicht zu. Das ist halt einfach unser Geheimnis. Also ich werde halt alles los.
Aber ich habe doch, ach scheiße, stimmt, du hörst ja nie zu. Ja gut, ich vergesse
ja, genau
das manchmal
so.
Ja,
genau ja, so. Ja. Ja. Aber es ist in Ordnung. Und sie darf sich dafür unendlich viele Schuhe kaufen. Das ist einfach total korrekt.
Nike Air Max, ne?
Ja, ja.
Da was mitbekommen, ja.
Ja, nee, es läuft einfach. Das funktioniert. Also,
ja.
Ich sag mal so, wenn man nicht mit seiner Frau zusammenarbeiten kann, mit wem dann eigentlich? Also irgendwie, ne? Ich finde es schwierig, wenn Leute sagen, ich könnte nicht den ganzen Tag
bist mit dir. Bist du da jetzt bei dir und Raffaela oder bei dir und Hennes damals?
Sowohl als auch. Also es ist ja nahtlos.
Eine Arbeitsehefrau.
Es ist nahtlos ineinander übergegangen.
Ja.
Ich glaube, ich war eher Hennes Frau. Also allein schon wegen den Größenverhältnissen.
Ja.
Ja.
Ja, lustig, dass du das so einfach sagst. Also kann ja sein, dass man auch an sowas arbeiten muss oder dass es irgendwann mal eine Krise gab oder was
Null.
Auch immer, dass man sagt.
Nee, gar nicht.
Ja, krass.
Ja. Also es gab immer mal Krisen, auch um einen Tattoo-Laden. Ich glaube, wo du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, gibt es immer Schwierigkeiten und Probleme, aber die waren nie zwischen uns beiden.
Ja.
Ja.
Wir haben ja schon gerade in der Küche, wir sitzen hier im Wohnzimmer bei mir zu Hause, waren gerade schon in der Küche kurz, haben ein bisschen gequatscht. Und da sagtest du, weil das ist auch immer eine Frage, die ich Tätowierern gerne stelle, wenn die anfangen, weil es gibt ja Leute, die sind introvertiert und so weiter und die müssen erstmal Umgang mit Kunden und so weiter. Und bei dir ist, glaube ich, umgekehrt. Du laberst einfach unglaublich gerne.
Ja, ich muss mich eher zurückhalten.
Ja, ja. Ne? Also du magst einfach total die Interaktion mit dem
Kunden. Ja, total. Ja, ja. Also ich glaube, ein Beratungsgespräch bei mir war einfach zu ausgiebig am Anfang. Nee, aber damit habe ich nie Probleme. Also ich hatte auch nie Probleme. Ich habe früher in Bands gespielt, dann irgendwie als Sänger oder so. Ich habe nie so diese Angst vor der Bühne gescheut. Und ich finde, zumindest wenn du in einem Streetshop arbeitest, so wie das
am Tresen ist so ähnlich.
Ja, es ist eine Bühne. Es ist eine Bühne, weil du musst auch gewissen Erwartungen, damals zumindest, heute vielleicht nicht mehr so, doch auch, wenn ich auf so einer Convention rumlaufe, ich hoffe, dass viele von den Leuten, die ich so sehe, Schauspieler sind, weil das ist ja, wenn die das ernst meinen, naja.
Weil das so geactet ist, dass du denkst, das könnt ihr nicht ernst meinen. Ja.
Man hat das Gefühl, jeder muss sich ein neues Image suchen, ne? Wenn man so anfängt zu tätowieren, so, boah, was werde ich jetzt für ein Typ? Ich brauche ein krasses Image, werde ich hier so der darke Black-Metal-Typ oder doch eher so der Hipster oder werde ich so, also. Naja, aber
Hauptsache klar definierbar.
Genau, genau.
Und du so, ey, ich habe schon vor 22 Jahren meinen Namen geändert, ey, was wollt ihr eigentlich?
Ich habe für massive Verwirrung gesorgt, weil ich total bunte Newschool-Sachen mache und dabei schon Black Metal im Laden gehört habe. Das hat Leute in den Wahnsinn getrieben, das verstehen die nicht.
Das geht ja gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja.
Aber ich finde, da hatte ich nie Probleme mit so mit Kundenkontakt, mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe eher ein gegenteiliges Problem, dass ich
manchmal muss man ja auch hart sein.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Dass ich den Leuten zu sehr das Gefühl gebe, wenn ich Leute mag, die merken das. Und dann wird das natürlich manchmal sehr eng und selbst viele Leute, die ich sehr mag, sind natürlich nicht meine Freunde. Und da muss man natürlich so einen Mittelweg finden, dass du dann nicht anfängst, viel zu vielen Leuten was zu günstig zu machen, weil du die ja irgendwie nett findest. Da musste ich mich oft bremsen und muss man mich auch von außerhalb bremsen. Dafür bin ich ein schlechter Geschäftsmann.
Dass man irgendwann sagt, pass mal auf, bis hierhin ist Business und ich habe meine Freunde und so und ich muss jetzt nicht mit dem, sonst hast du auf einmal 100 neue Kumpels.
Ja, oder nur weil die Kundin gerade eine Trennung hat, muss ich ihr Tattoo ja nicht billiger machen, ne? Also ich meine, ja Quatsch, ne? Aber da bin ich so ein bisschen affin zu.
Ja. Als du dann auch relativ schnell am 5.01.1998 bei Fineline anfingst, wann. Und klar, du hast nach Feierabend mit Hennes irgendwie geile amerikanische Tätowierungen dir bekifft angeguckt und so weiter und so fort. Und der Hennes hat damals natürlich unglaublich komplizierte, progressive Tattoos gemacht.
Absolut, ja.
Nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und eigentlich weltweit.
Also tatsächlich.
Weil die Dinger einfach krass waren, ohne Ende.
War ein Wegbereiter für dieses amerikanische Tätowieren.
So, du hast mit dem viel abgehangen. Hast du auch versucht, dem dann nachzueifern oder in so eine Richtung zu gehen? Ja. Also dein stilistischer Anker war quasi der Anker, lustig, weil Hennes super viele Anker gemacht. Scheißegal.
Ja.
War auf jeden Fall eher der Hennes als der Ralf.
Ja, also klar. Also stilistisch absolut. Es gab auch Phasen, wo ich garantiert habe, versucht, den Hennes zu imitieren, woran ich natürlich dann irgendwie gescheitert bin, weil man natürlich einfach eine eigene Handschrift hat, wenn man zeichnet. Der Arne, der ja auch da war, den du eben schon erwähntest, mit dem habe ich ja die ganze Zeit in einem Raum gearbeitet. Der hatte natürlich auch eine ganze.
Wir waren hinten, ne?
Genau, wir waren immer hinten in der Herrensauna, wie wir es nannten. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Sauna hinten. Der hat aber auch natürlich immer noch so reingegrätscht. Der hatte einen ganz anderen Stil. Der kam zwar mal vom Graffiti, aber ist dann so in so eine realistisch-illustratorisch-realistischen Stil irgendwie. Und der war ja auch so ein bisschen griesgrämisch gewesen immer. Und der fand dann.
Aber war ein unglaublich guter Zeichner.
Wahnsinn.
Ne? Ja, so die Sachen waren immer so. Wahnsinn. Was der mit ein bisschen schwarz-grau gemacht hat. Also Wahnsinn.
Er hat immer zu meinen Zeichnungen gesagt, das ist alles scheiße. Hat er natürlich gesagt, weil er mich irgendwie motivieren wollte, weiterzumachen. Und ich glaube, als ich dann so ein bisschen losgelassen habe, was zu imitieren. Also dann fängst du, merkst du einfach, dann wirst du auch erst besser. Also dann habe ich mich auch wohlgefühlt. Es war, glaube ich, so ein Jahr wird es gegeben haben, wo ich versucht habe, dass meine Tattoos so aussehen wie vom Hennes irgendwie. Ist natürlich Bullshit. Du arbeitest neben dem, die Leute gehen eh zu dem. Dann willst du eine zweitklassige Kopie davon sein. Und dann habe ich mich einfach mehrmals in meinem Leben darauf besinnen müssen, mach doch einfach, lass es doch geschehen, wenn du zeichnest. Und ich habe mehrmals versucht, eine Richtung wirklich krampfhaft in mich reinzukriegen. Ich habe es auch mal mit Traditional probiert. Aber das ist bei mir halt nicht organisch und das war immer sehr schwer.
Weil immer noch clever und smart dazu sehr
total.
Drin ist.
Ja, 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 ja. Und das ist total schwer für mich gewesen einzusehen, du findest Scott Silvia halt mega geil, aber du kannst halt nicht
aber
so zeichnen.
Ja nicht.
Ich bin ja nicht.
Ja, ja.
Und dann habe ich irgendwann losgelassen und die Sachen so gezeichnet, wie ich es mache. Das musste ich wirklich ja mehrmals machen, bis ich mich damit irgendwann wirklich angefreundet habe. Ey, und jetzt mache ich halt einfach, jetzt ist mir das Außenrum einfach egal. Ich mache es einfach. Mhm. So, und da passiert dann halt wenig auch bewusst. Ich habe dann ja irgendwann angefangen, auch mit diesen überkreuzten Linien oder dass man mal über den Outline hinaus tätowiert mit den Farben. Das hielten, glaube ich, viele für eine bewusste Entscheidung. Nee, das ist halt einfach so.
Ich bin einfach zitterig.
Ja, ich bin noch schneller, wenn ich das so mache. Ich muss mir weniger Mühe geben. Nein. Da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Es fühlte sich halt einfach so an, dass ich jetzt irgendwie den Zeichen. Das passiert. Ne? Du zeichnest und dann machst du so ein Ding, denkst du, das sieht nice aus, lädst das hoch, fühlt sich gut an beim Zeichnen. Für mich fühlt sich das geil an, das so zu zeichnen irgendwie.
Also wenn du mal über Linien drüber zeichnest.
Ja, ich mache das ja extra.
Wo du mal im ersten Moment denkst, Fehler und dann so, ja Moment mal, nee, wieso muss das jetzt ein Fehler sein? Lass es doch mal ausprobieren.
Ja, und irgendwann habe ich natürlich schon das dann forciert. Ne? Also ich habe das dann, habe dann irgendwann so geguckt, dass das so ein bisschen aussieht, wie als wäre es mit einem Marker ausgefüllt. Das heißt, es ist Flächen auch mal wirklich nur eine dicke Magnumlinie, die nicht die ganze Fläche ausfüllt. Das ist dieses, ja, was die Leute so als, weiß ich nicht, als was man es bezeichnen würde. Das war nie geplant. Und das wäre aber auch nie passiert, hätte ich mich an irgendwas festgehalten. Also ich kenne jetzt zum Beispiel in dem Stil keinen, kann ich ganz sagen, an dem ich mich orientiert habe. Das habe ich jetzt natürlich nicht erfunden. Es gibt andere Leute, die machen das auch.
Ja.
Das ist aber jetzt eher so passiert, nachdem ich mal aufgegeben habe, andere Leute als zu krasse Einfluss irgendwie zu nutzen.
Ja, aber ich meine, das muss man auch an dieser Stelle einfach mal sagen. Es gibt so viele Tattoo-Stile und was nicht alles, aber ich erkenne deine Sachen halt, also die Sachen, von denen wir jetzt reden, diese
ja,
ich
ja.
sag jetzt einfach mal Comic, quietsche
ja,
bunt,
ja.
die erkennst du halt unter 100 Tattoos sofort.
Ja, danke.
Also das
ist
das
wohl
muss man
auch
ja
so,
auch erstmal hinkriegen. So.
Das ist wohl auch so, weil das natürlich in keinen Trend fällt, was natürlich dann wieder die Krux an der ganzen Sache ist. Es ist halt auch schwer, Kundschaft dafür zu finden. Ne? Also
das heißt, du machst auch viel.
Ich mach
andere
ja,
Tätowierungen,
ich mach
die gar nicht dem so entsprechen.
Ja, ja, überwiegend. Also ich würde sagen, ich mache so 80% andere Sachen und das, was die Leute von mir so auf Instagram sehen, macht vielleicht 20% aus, plus minus.
Wenn ja, aber krass, das zeichnet dich, ich finde, das zeichnet dich gerade sehr aus, dass du da so ehrlich bist, weil gerade auf Instagram, ne, du lädst natürlich die Sachen hoch, die du gerne
ja.
machst und viele, ich glaube, kreieren da so ein bisschen so eine Blase, ne?
Ja, ich würde ja gerne.
Die würden das halt vielleicht auch gar nicht zugeben.
Ich würde ja auch gerne die anderen Sachen hochladen. Das Problem ist, du kriegst dafür keine Likes, wäre jetzt nicht so, als wäre ich ein like-geiler Hund, aber das fickt dann halt diesen Instagram-Algorithmus und ich habe halt einfach nichts davon.
Scheiße,
wenn die,
ne?
Ja, genau, wenn die Leute meine Tätowierung nicht mehr sehen. Ich habe das probiert, ich habe auch mal Porträts hochgeladen.
Wie viele Follower hast du?
Ach, keine Ahnung, 6.000, 5.000, 6.000.
Oh,
ja.
Ja. Ja.
Ich habe mal früher, wenn ich mal ein Porträt was Realistisches hochlade, kriege ich unglaublich wenig Likes, aber die meisten Kommentare, die kommen dann witzigerweise von Tätowierern.
Ja.
Weil die damit dann vielleicht nicht rechnen und das vielleicht irgendwie ganz nett finden, dass man sowas auch macht,
ja.
Aber ich kann so ein Zeug nicht hochladen. Ich packe das jetzt in die Stories immer, wenn ich mal irgendwas denke, dass ich da teilen möchte, was komplett rausfällt.
Schlimm, ne? Dass einem durch einen Algorithmus so eine Denke vorgegeben
ja,
wird.
Dass man sich überhaupt mit so einem Scheiß
Abfuck,
beschäftigt.
Ne?
Ne?
Ja, genau, dass man sich damit überhaupt beschäftigen muss, genau.
Ich habe ernsthaft schon gedacht, ob ich einen zweiten Instagram-Account mache für random
ja.
Shop-Zeug, was ich aber trotzdem gut finde. Ne? Mhm. Also ich finde ja auch schon mal Tattoos schön. die halt einfach wirklich random sind. Also dann machst du halt mal irgendwie, ich habe Leuten irgendwelche komischen Maori-Arme, die völlig unauthentisch sind, weil ich mich da nicht an Originale halte, aber ich das wirklich nur grafisch sehe. Aber ich finde die halt schön. Hm. Dann denke ich mir, ja fuck, kann ich hochladen, aber wenn ich davon 10 Dinger hochlade, sehen bald meine Follower meine Tattoos nicht mehr. Ist ja auch Quatsch.
Absurd, aber.
Ja, ja.
Was war so die letzte Tätowierung, die du gesehen hast, wo du sagtest, so boah, mega. Sagen wir mal so, siehst du überhaupt außerhalb des Shops, also gehst du viel auf Conventions? In Aachen bist du
jedes Ich gehe auf 2-3 Conventions.
Ja,
Okay. Also die letzte Tätowierung, die mir jetzt spontan einfällt, die mich geflasht hat, geht an den Herrn Olaf Lobe, der hat letztens in seiner Story einen Tiger auf einem Oberarm gehabt, die hat mich irgendwie mit so japanisch inspiriert, mit so grauen Wolken drumherum, der hat mich total geflasht.
Mhm.
Ich bin aber auch ein Fan von dieser Power, der Sachen vom Olaf. Ansonsten sehe ich immer mal wieder auch auf Kundensachen, und wenn man mich jetzt fragen würde, eine Tätowierung, die mich, also klar, die ganzen Sachen von Peter Lagergren, die ich so auf meiner Frau sehe, sind natürlich der absolute Kracher.
Wie ist das eigentlich? Die hat sich letztens einen ganzen Arm abgeholt, der sehr imposant ist.
Ja, und 2 Rippen.
Ja, okay, das auch noch. Dann die ersten 2 Wochen erst.
Nee, eine Rippe, Entschuldigung, die eine habe ich gemacht. Also sie hat sich beide Rippen lasern lassen, eine habe ich gemacht und eine Lagergren so halt.
Aber ist dann erstmal die erste Woche so, ey, halt mal still, ich drehe mal nochmal den Arm, ich will den jetzt nochmal so sehen.
Ja,
so. Weil das ist ja das beste Anschauungsmaterial, was ever gibt. Überhaupt.
Ja, und ich kann auch sagen, da gab es ja immer so Kritiker, so, ey, so Leute wie die bearbeiten ihre Fotos, ey, die Dinger sehen live halt auch aus wie gefotoshoppt, die sehen halt einfach fucking aus.
Die knallen unglaublich.
Das fällt mir auch gerade ein, auch wenn ich überhaupt gar kein Fan von Neo-Traditional bin, die Tätowierung im letzten Jahr, die ich gesehen habe, die mich wirklich sprachlos gemacht hat, weil live ist ein ganzes Kehlkopf-Halspiece von Johnny Domus. Johnny Domus Mesquita oder wie auch immer er heißt.
Klingelt bei mir tatsächlich gerade gar nichts.
Glaube ich, sehr gefeierter Neotraditionalist aus Portugal.
Ja.
Und der hat dem, ich behaupte jetzt mal Ehemann oder Lebensgefährten von einer Kundin von mir, halt einen Tiger auf den Hals gemacht. Ich meine mit 2 Rosen rechts und links. Und das Ding live, ich war wirklich sprachlos. Mhm. Also ich habe das Ding auf der Seite gesehen. Man würde den Leuten unterstellen, das ist gefotoshoppt.
Ja.
Und es sieht legit live geiler aus als auf dem Foto. Und das hat mich.
Aber was daran? Die Komposition?
Alles. Also das Ding sitzt perfekt auf dem Hals. Ja. Es füllt die Fläche natürlich brutal aus. Es geht wirklich, also Kopf
vorne.
Also es ist
ein Schal.
Ja, es ist ein Schal.
Mhm.
Es ist so tight tätowiert. Es ist fucking jede Linie drin. Und die Farben sind wirklich, als hättest du sie aufgesprüht. Also es ist perfekt verheilt. Das Ding hat mich schon irgendwie geflasht.
Hm.
Aber auf so einer Ebene, das sind halt so Tätowierungen, die finde ich beeindruckend, wie es ganz viele dieses Neo-Traditionals gibt.
Aber würdest du das auch gerne selber auf dir haben?
Nein, gar nicht.
Aber genau. Ich kenne auch sowas. Ne? Da denke ich so schön auf anderen, aber
ich die
nichts für den Alltag.
Genau, ich finde die unglaublich schön, das ist aber dieser ganze Stil. Ich finde Neo-Traditional wahnsinnig schön, aber es ist mir halt so gefährlich. Ich stehe halt nicht so oft gefährliche Tätowierungen.
Ja.
Ich finde zum Beispiel meine Hand von Tim Lehigh trotzdem geiler. Und die ist nicht perfekt.
Das ist biomechanischer Wikinger irgendwas.
Irgendwas. Helm mit einem Stückchen Schädel.
Ja. Genau.
Aber das ist natürlich so die Bildsprache, die ich verstehe. Damit bin ich groß geworden.
Da musste ich tatsächlich auch erstmal reinwachsen. So, nicht jede Tätowierung passt zu einem.
Ja.
Ne? Und muss man erstmal schnallen. Wenn du Pech hast, merkst du es zu spät. Und du willst.
Ist es auch nur ein Tattoo.
Ja, aber wenn du bei so, weißt du, wenn den ganzen Throat, den ganzen Hals in so Neo-Traditional hast und das ist eigentlich eine Tätowierung, was die auch Frauen auch ganz gut wirken könnte.
Ja.
Und du bist ein 2 Meter
Bodybuilder. Du eigentlich auf Jungs stehst, sei total scheiße.
Ja.
Nein, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Ich mag auch keine frischen Tätowierungen. Ich kriege immer die Krise.
Ja.
Ne, weil ich habe ja so viel schon, eingelebt sind, ne, und dann irgendwo, da kommt dann irgendwas daneben und das erste halbe Jahr denkst du, was ist das für ein scheiß Sticker, ne?
Ja.
Das nervt. Ich mag, wenn die so ein bisschen abgewetzt aussehen. Ja.
Ja, ich mag ja auch immer noch, aber das ist einfach so die Zeit, ich mag ja auch einfach immer noch, wenn man tätowiert, einfach ein bisschen asi aussieht. Ne? Also ich komme da aus der Nummer nicht raus. Ich mag halt einfach diesen geleckten Look nicht so, den man heute so sieht. Das ist alles beeindruckend. Also ich verstehe auch, warum die Leute das feiern. Ich verstehe auch, warum die das nicht feiern, wie Kumpels. Ich bin ja auch total kunterbunt, jetzt nicht von den Farben, sondern von den Styles. Ich habe einfach Tätowierungen von Leuten, die ich mag.
Ja.
Ich habe mich sehr wenig auf Namen tätowieren lassen, sondern eher auf Sympathie.
Mhm.
Also ich meine, ich habe fast einen kompletten Sleeve von meinem Chef. Ich habe Sachen vom Hennes, vom Ola, ich habe keine Ahnung, von vielen Leuten.
Hattest du denn mal so ein Erlebnis, dass du mal zu irgendeinem Ami oder was auch immer, wo du unbedingt was haben wolltest, und dann war der Typ so semi-geil?
Nee. Nee, hatte ich nie. Habe ich nie ein Problem mit gehabt. Ich habe auch wenig Tätowierungen von Amis, deshalb bin ich da gefeit.
Also jetzt als Beispiel, ja, oder ja. Indem du halt vorher nicht kannst.
Ich habe ein anderes Erlebnis, genau andersrum. Ich habe meinen ersten Guest-Spot nach 10 Jahren Fine Line in Schweden gemacht, beim Drew Horner. Und da war ich später
Living
auch
Art. Das Living Art Tattoo in
Lidköping.
Ah ja.
Und so Südschweden, glaube ich.
Ja.
Da habe ich später auch öfters gearbeitet, habe ich in Hennes auch mal mit hingenommen. Und wo ich das erste Mal da war.
Wie kam der Kontakt? Über eine Convention wahrscheinlich.
Über den, kennst du den Nico aus Genf, glaube ich?
One Love.
Ja.
Ja, klar.
Der war mal
der schon ganz früh auch
der Gast-Tätowierer vom Hennes bei Feinern. Also er war mal bei Feinern. Ich wusste, dass der den Drew kennt.
Der hat dem Andreas, glaube ich, mal eine Hanja gemacht.
Richtig, richtig, korrekt, korrekt.
Sonst Scheiß merke ich mir.
Ja, ja, ja.
Frage mich mal nach meiner eigenen Handynummer.
Ja, ja.
Da muss ich schon grübeln, aber sonst Scheiß weiß ich. Ja, ja, so, ja.
Und ich wusste, dass der den Drew irgendwie kennt und ich weiß auch nicht, wie ich auf den gekommen bin. Und dann wollte ich aber mal einfach im Ausland arbeiten, nach 10 Jahren immer in der einen Bude. Ich habe noch nie einen Guest-Spot gemacht vorher. Ich habe einfach 10 Jahre nur bei Fine Line tätowiert und auf Conventions. Mhm. Und dann bin ich so ins kalte Wasser gesprungen. Ey, Nico, kannst du mir einen Kontakt klar machen? Und der sagte, klar. Ich sagte ihm, du bist ein netter Typ.
Stimmt
was
für ein
Irrglaube. Ja gut, hat er. Was sollte er auch tun?
Schweizer, immer Schweizer, nett,
ja.
Weißt du?
Sehr, 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 ja, ja, moderates Volk. Naja, auf jeden Fall konnte ich dann zum Drew und da war Rob Hostetter. Und Rob Hostetter ist jemand, über den ich danach gehört habe, dass viele Leute menschliche Probleme mit dem hatten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Den Namen Rob Hostetter habe ich gehört zum ersten Mal, auch so Ende der 90er. Und zwar war der zu Gast bei Dirk Reuter. Mhm. Ich glaube damals noch
Mosquito. Ehemaliger Profi-Skater übrigens, Rob.
Also, Rob Hostetter, ja?
Ja, ja, ja.
Okay. Ja, Dirk war halt auch lange geskatet. Bei damals, ich glaube noch Mosquito-Tattoo, aber dann später Leib und Seele. Da genau. Ist mir der Name genau. Rob Hostetter.
Ich glaube, die sind auch bis heute meine, soweit ich weiß, noch gute Freunde.
Ja.
Und ich komme da hin und ich werde nie vergessen, der Drew sagte so, ey, cool, dass du hier bist. Ich habe noch einen Kumpel da aus den Staaten, der ist ein bisschen schwierig. Und wenn er dir blöd kommt, ein Ohr rein, ein Ohr raus, dann hatte ich natürlich schon Schiss in der Hose. Es ist dann noch so ein vermeintlich ein anderer Ami und der Drew sagt mir schon, der ist ein bisschen schwierig. Am ersten Abend.
Ja, ganz doofe Frage, wie war denn dein Englisch? War das fein?
Ey, ich bin halt.
Feinline?
Ja, war fein.
mein Englisch war Feinline.
Ja, mein Englisch ist halt so, ich habe halt Abitur, das heißt, ich habe so ein schönes Abitur-Englisch und das mit einem schönen deutschen Akzent.
96 in Herne.
Ja, ja. Leverkusen.
Ah ja, entschuldige.
Also ich konnte mich verständigen mit einem wunderschönen deutschen Akzent und kannte halt kein Straßenslangwort, musste deshalb, wenn die sich unterhalten haben, bei jedem vierten Wort nachfragen, was das eigentlich heißt.
Mhm.
Ging aber relativ
dann
schnell.
Dann haben die gedacht, Carlos, der alte Spanier, ist ja klar, dass er kein Englisch versteht.
Was
ne?
für ein Idiot,
ja.
Die doofen Deutschen. Ich lebe hier in Schweden und spreche kein Wort Schwedisch. Joe hat ja nämlich auch immer nur Englisch gesprochen. Und dann, obwohl alle sagten, der wäre so schwierig, habe ich mich mega gut mit Rob Hostetter verstanden.
Mhm.
Der hat sich irgendwie meine angenommen. Und da habe ich mir, ohne dass ich das geplant hatte, die Hand tätowieren lassen.
Ah, ja.
An meinem letzten Tag.
Fette Rose.
Ja.
Ja.
Und ich habe eine Maschine von ihm gekauft.
Ja.
Er hat mich die eine Woche bei der Arbeit beobachtet und hat mir eine Maschine so umgebaut, modifiziert, dass er meinte, dass die für mich ein optimaler Liner wäre.
Moment mal, das hat er ja noch nie gehört. Der hat gesehen, wie du arbeitest und daraufhin hat der quasi eine Maschine für dich customized, wo er denkt, die passt zu deiner Art zu arbeiten.
Ja, und tatsächlich war das Original.
Aber was sind da die Parameter? Also was muss man da sehen, damit man die Maschine dann so und so einstellt?
Ich habe, jetzt kommt richtig Tattoo-Nerd-Talk, aber ich habe damals, wo ich noch mit Spulen arbeitete, ich habe Linien immer mit einem Shader gemacht und ich brauchte einen Shader, der einen ganz langen Stroke hat, also einen langen Hub, dass ich die relativ niedrig laufen lassen konnte, aber die sehr punchy sind. Und ich weiß nicht, warum ich so gearbeitet habe, aber meine
Liner
war ein Shader, aber das hat der Ralf auch oft gemacht.
Ah, ja.
Da hat die Swiss wahrscheinlich her, zumal mir das sehr gut geholfen hat, stabil dicke Linien zu machen. Und das hat er, glaube ich, gesehen und er hatte schon angekündigt, er hatte noch 4 oder 5 Maschinen zum Verkauf mit. Und ich habe ihn am vorletzten Tag gefragt, das war mein O-Ton, was muss ich denn eigentlich machen, damit man so eine Maschine bei dir kaufen kann? Muss ich dir dafür einen blasen oder was? Weil er hat so ein riesen Mysterium rausgemacht. Dann hat er mir eine hingelegt und sagte, nee, die kannst du haben, die habe ich schon für dich, ich habe dich beobachtet und da habe ich den Shader als Liner so gebaut und dann war es so, wow, okay. Das war so Mickey Sharps Rahmen, den hat er noch abgefeilt, die war schön leicht, weil ich bin ja klein und gebrechlich. Nein. Und das kann ich eigentlich gar nicht sagen, doch kann ich sagen, schon so lange her, der hat die mir einfach für 200 Euro verkauft. Ne?
Mhm.
Eine fucking Custom-Spulenmaschine, kann man sich nicht ausdenken heutzutage. Ne?
Mhm.
War der beste Liner, den ich jemals hatte.
Hast du nicht mehr?
Habe ich noch irgendwo, aber ich arbeite seit, ich glaube, 13 Jahren ausschließlich mit Rotaries.
Okay.
Ja. Und das wäre nämlich genau die andere Erfahrung. Ne? So jemand, wo die alle sagen, der ist doof, so ein bisschen. Der war aber total cool zu mir, hat mir eine geile Tätowierung gemacht.
Ja, das ist natürlich auch, ist vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Wäre es jetzt hingegangen, hätte ja keiner was gedacht, ja, endlich lerne ich mal einen coolen Ami kennen und dann wäre der vielleicht arschig gewesen. Aber wenn du schon so ein bisschen das Visier hochnimmst und denkst, okay, das ist schwierig, dann mach ich erstmal gar nichts.
Ja, ja.
Also wer weiß.
Ich glaube, der hatte mir auch jemanden gesehen, dem er was erzählen konnte und ich habe ihm auch gerne zugehört. Ne? Ich glaube, der Hostetter ist
hast du nichts verstanden, aber
nö, gut. Aber ich habe viel gegrinst und eine Maschine bekommen, ein geiles Tattoo. Ne? Also ist Tattoo umsonst, Maschine günstig, beste Leben, sag ich mal.
Ja. Okay, dann hast du das Guestwort gemacht in Schweden in einem Laden.
Ja.
Wie reagiert ein Schwede, wenn es dann heißt, das ist irgendwie ein deutscher Gasttätowierer? Scheißegal.
Das ist ja total weird. Du bist ja hier, ich war ja im Streetshop Feinlein halt. Ne? Hier bist du dann halt so der Streetshop-Tätowierer, ne? Der immer noch 50% Flash von der Wand macht. Und da bist du auf einmal der Exot. Das heißt, du bist ja der coole Tätowierer.
Ah.
Du bist ja jetzt auf einmal der. Weißt du?
Hallo, Ego.
Du bist
da
jetzt
bist
so,
du ja.
Ja, das war weniger so ein Ego, eher weniger so ein Ego-Ding, als eher so, die Leute waren auf einmal total aufgeregt. So, oh, geil, ein Gasttätowierer, die wollten unbedingt von mir tätowiert werden. Und das findest du natürlich schräg, weil du denkst, aber okay, hier sind bessere Jungs. So, ne?
Ja.
Fand ich okay. Ja, aber sonst. Also ich hatte viel zu tun, Schweden sind ja auch so nette Leute, ne? Also ich glaube, die wären da ja, also wenn der Drew gesagt hat, du lässt dich von einem Gast tätowieren, dann sagen die halt, ja, die würden halt niemals sagen, fühle ich nicht. Ne? Dann sagen die halt, ja, okay, dann passiert das jetzt. Also ich habe mich zumindest wohl gefühlt, die Kunden anscheinend auch. Ich war später noch 3-4 Mal da und ich glaube, ich war auch irgendwann mal 5 Wochen am Stück da.
Ja.
Da habe ich dann auch den Kretz zum Beispiel, also Kretz Adrenalink aus Italien kennengelernt.
Ja.
Genau, der und seine Frau Steffi haben da gearbeitet, da waren Raphael und ich dann zusammen da und da habe ich dann viele Leute kennengelernt, weil das auch so mein erster Auslandsguestspot war. So, ne? Da haben sich dann so gewisse Verquickungen ergeben. Der Crest und Steffi haben dann irgendwann auch mal bei uns gastiert und so. Also das war schon für mich so auch ein Anlaufpunkt und so ein Meilenstein, so dieses Living Art Tattoo in Lidköping.
Du hattest gerade die Raffaela erwähnt, deine Freundin.
Mhm.
Wie alt ist sie?
Oh, 38.
38. Als ihr euch kennengelernt habt?
Darf ich das dort sagen?
Als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie da schon tätowiert?
Ja, die hat beim Olli von Tätografika, auch in Düsseldorf, auch schon ein sehr alter Laden.
Ja.
Da hat sie damals schon tätowiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange.
Ja.
Sie hatte allerdings auch mehr, ich glaube, sie war 5 Jahre in einem Shop, war aber auch eher Mädchen für alles, was so langsam ans Tätowieren rangeführt wurde, als dass sie zu dem Zeitpunkt ernsthaft viel tätowiert hätte.
Worauf ich hinaus will, als ihr dann zusammenkamt, konntest du ihr, weil du, glaube ich, da schon länger richtig in Anführungszeichen tätowiert hattest, einfach praktische Sachen zeigen?
Ja, ja klar. Also ja? Sie stand echt noch sehr am Anfang. Also sie hatte noch so Treibelchen und so Kanjis in ihrem Fotoalbum. Mhm. Ich konnte ihr viel sagen und am Ende, selbst wo wir zusammen den Laden aufgemacht haben, würde ich sagen, war sie eigentlich noch in einem Lehrlingsstadium, hat dann aber einen tierischen Sprung gemacht, so in dem ersten Jahr, wo wir dann selbstständig waren. Weil ich glaube, das war für sie auch, das hat so viel losgetreten. Ne? Dass ich meine, ich bin ja jetzt weder bekannt, aber ich kenne halt viele Leute.
Ja.
Und dadurch kamen halt auch viele Kontakte zustande. Ne? Mhm. Ich war bis heute überwältigt, zum Beispiel von unserer Einweihungsfeier, dass da Leute gekommen sind. Das hat mich emotional sehr ergriffen, dass da Leute waren, da hätte ich nie mit gerechnet. Ich meine, der Eckel war da, der hat mir so ein Original geschenkt, wo ich dachte, ne, so, das sind Leute, die hatte ich alle am Schirm, man kannte sich, man lädt die mal so ein, aber man denkt sich, man weiß ja auch nicht, wo stehst du in der Achtung bei den Leuten, nicht, dass das jetzt für mein Ego wichtig ist, sondern einfach, das ist ja auch, hast halt immer noch so ein bisschen so ein Community-Gedanke auch. Und ich war so, also ich war überwältigt, wer alles da war. Und
das ist halt so, einfach eine Wertschätzung in dem Moment.
Ja, total.
So, ne?
Und das,
die arbeiten vielleicht total anders, als ich das tue, aber die wertschätzen das, was ich mache.
Genau,
und
genau.
Du stehst ja auch für eine gewisse, du hast ja Tätowieren in einer gewissen Tradition gelernt und nimmst das ernst und so weiter und so fort. Ne? Und das wird dann natürlich honoriert, klar.
Ja, und das hat mich da auch wirklich, fand ich gut. Und durch diese Leute, die ich alle kannte, die hat sie natürlich dann auch kennengelernt. Der Christo hat unglaublich viel Input. Ne? Und ich glaube, das hat so wie so ein gordischen Knoten, der sich dann gelöst hat. Ne, da ging das bei ihr total rasant irgendwie, die Entwicklung. Ne.
Ja. Aber wenn ihr so viel auch, also, und das, so das Klischee, wie es das will, ihr hängt dann abends zusammen vor der Glotze, aber beide gleichzeitig auf dem iPad und Sachen vorbereiten und zeichnen. Oder?
Jein, das hat sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen, wir haben ein
Ad. Zeichnest du auf dem iPad? Oder?
Ich zeichne auf dem iPad, ja, tatsächlich.
Gar nicht mehr auf Papier?
Ja, selten.
Ja.
Ich habe ein Skizzenbuch. Ich mache jetzt auch immer wieder Papierskizzen, weil das natürlich schon sich auch anders anfühlt.
Mhm.
Ich habe irgendwann tatsächlich angefangen, auf dem iPad zu zeichnen und bin damit auch total happy. Ja, wir bereiten.
Raffaella?
Sie auch. Ja. Aber bei ihr hat das ganz lange gedauert. Also sie zeichnet erst seit dem Lockdown jetzt auf dem iPad so richtig, weil sie vorher mit der, weiß ich nicht, sie hatte so eine technische Aversion irgendwie dagegen.
Ah krass, also und die hat jetzt die Zeit quasi genutzt.
Ja, und sie sagte, also jetzt kommt sie halt immer total aufgeregt an, das ist ja total praktisch, guck mal hier. Ja, ich weiß, das versuche ich dir seit zwei Jahren.
War das seit fünf Jahren so.
Das erkläre ich dir seit zwei Jahren, dass das praktisch ist. Nee, wir sitzen nicht zusammen und zeichnen schon mal sonntags. Am Wochenende zeichne ich immer noch Sachen für mich, worauf ich Bock habe. Ja. Ich bereite die Sachen immer morgens vor oder wenn der Kunde da ist. Mhm. Ich habe meine Kundschaft so hingehend erzogen, dass die keine Vorentwürfe erwarten. Ich mache das lieber spontan, tatsächlich. Mhm. Zumindest vor allen Dingen, wenn es mein Stil ist. Ich finde, so eine gewisse Spontanität tut der Sache gut. Mhm. Raffaella ist lieber von langer Hand vorbereitet. Da mussten wir halt Wege finden, dass sie halt eben nicht jede Nacht zeichnen muss. Das ist natürlich so ein...
Wobei man auch wirklich dazu sagen muss, also ich will jetzt nicht sagen, dass deine Sachen einfach sind oder
viel,
so.
Viel einfacher.
Ah, doch, würdest du ja, klar, schon ja, auch von ja, dir aus sagen. Weil sie ist sehr verspielt und detailreich. Ja, natürlich. Ne?
Also ja. Ich brauche für eine Zeichnung, selbst wenn es ein ganzer Unterarm ist, also zumindest für die Skizze, bis ich sage, so, da kann ich jetzt eine Outline von machen, die ich tätowieren kann, brauche ich dann eine halbe Stunde, weil das mein Style ist. Also natürlich, also ist ja kein Geheimnis, ich bin ja auch sehr schnell, was so ein bisschen an mittlerweile meinem Maschinen-Setup liegt und natürlich, ich habe den Stil ja auch an meiner Arbeitsgeschwindigkeit, ich glaube, das hat sich so hochgeschaukelt. Ne? Ich bin sehr ungeduldig, also wenn ich länger als zwei Stunden für ein Tattoo brauche, dann drehe ich ja schon durch. Ne? Und das, ja, klar, so ist es bei Zeichnung auch. Ich würde niemals vier Stunden oder fünf Stunden an so einem Ding sitzen, was Raffaella manchmal braucht, wegen den Milliarden Details. Ne?
Ja. Krass. Es ist Anfang Juni 2020. Mhm. Wir sitzen in der Corona-Scheiße. Mhm. Euer tägliches Arbeiten, inwieweit hat sich das...
Tür ist ja eh zu.
Ja.
Kunden dürfen keine Begleitung mitbringen. Steht natürlich eine tolle Händedesinfektion da. Betreten des Ladens nur mit Mundschutz, auch während des Tätowierens.
Du hast den ganzen Tag den Mundschutz dann auf?
Ja,
genau. Nervt dich das?
Ja.
Also du musst schon darauf achten, durch die Nase zu atmen, weil durch den Mund, dann, also wenn ich durch den Mund atme, dann wird schnell total warm und ätzend.
Ja,
und
ich muss den alle zwei Stunden auch irgendwie wechseln. Wir haben so Einweg-Mundschütze und ich muss hier nochmal weg. Es wird irgendwann unangenehm, aber klar, die Notwendigkeit ist natürlich da. Ich glaube, das auch für die Kunden nicht angenehmer ist. Also so, also ich war letztens bei der Hautärztin.
Ja, das Atmen fällt ja schwer.
Ja, ich war letztens bei so einer Hautärztin, die hat mir dann nur so eine kleine Warze am Finger weggemacht unter Betäubung und ich hatte so einen Mundschutz, habe mich erstmal natürlich kollabiert. Ne? Jetzt muss ich mir erstmal hinlegen, Füße hoch und immer schwarz vor Augen geworden. So eine Maske macht das nicht besser. Ne? Mhm. Unter Gelächter übrigens der Hautärztin. Dann liegst du da, bist überall tätowiert. Und aber echt, also seit dem Erlebnis denke ich mir halt auch so, fuck, jetzt da so liegen und so drei, vier, fünf Stunden tätowiert werden und dann noch mit dem Mundschutz ist natürlich nicht angenehm. Ja. Kommst natürlich nicht drum herum. Ne?
Ja. Ja. Du hast gesagt, du quasselst viel. Ja gut, du hast eine Rotary-Maschine, die ist nicht so laut.
Genau.
Aber ich war letztens beim Arzt, beim Orthopäden, der war A, Inder und B, Mundschutz.
Ja.
Das war halt Slapstick.
Da kommst du mir,
egal was er gesagt hat, sechsmal nachfragen.
Ja. Nee, das geht, glaube ich. Das geht. Also ich bin ja kein Inder, also ich habe jetzt weniger indischen Akzent.
Carlos, der alte Inder.
Ich kann rheinisch platt sprechen, das heißt, ich kann mich also unserer Düsseldorfer Kundschaft da gut anpassen. Ja. Nee, das geht. Also unterhalten kann man sich. Das Komische ist, irgendwann werden die Lippen, ich habe so Schiss, dass die Lippe wund wird. Klingt jetzt bescheuert.
Weil die immer dagegen.
Ja, total. Aha. Ich muss mir jetzt immer so, man muss ja schon immer so Vaseline auf die Lippen machen.
Ja.
Ja.
Ja, ist ja passend zu dieser Lackmaske, die du immer trägst.
Das stimmt. Aber
ja, macht insgesamt ein stimmiges Package.
Ja, ich war da eh schon immer. Zum Glück habe ich nicht so viel Bartwuchs, sonst immer klemmt sich das immer in diesem Reißverschluss ein am Mund.
Ja.
Ja, den habe ich damals vom Tom gekriegt, die Maske. Ja, komm, das ist ein Insider.
Ich habe gerade so ein bisschen den Zeitstrahl außer Acht gelassen, aber nehme ich mal kurz an die Hand, weil ich habe deinen kompletten Werdegang bei Fineline jetzt auch tatsächlich nicht verfolgt. Mhm. Du warst wie lange bei Fineline? Zehn Jahre.
Zehn Jahre. Fast auf den Tag genau zehn Jahre.
Ja. Und hast dann am Ende auch schon mehr oder minder so deinen eigenen Stil da machen können, aber auch das, was reinkam.
Ja.
Hast dich dann entschlossen, einen eigenen Laden aufzumachen in Leverkusen.
Genau.
Wie sagt man dem Chef das? Oder war das eine natürlich, also geht man irgendwann hin, nimmt sein Herz in die Hand und sagt so, pass auf, danke für die Zeit, aber...
Also meine guten Kunden kennen die Geschichte, allerdings werde ich sie trotzdem erzählen. Das war für mich ganz schrecklich, weil als ich es dem Ralf erzählt habe, ich meine, du kanntest ihn, Ralf war schon ein harter Hund, ne? War jetzt auch nicht so ein Typ, wo du dachtest...
Ich kenne es ein bisschen zu viel, aber ja, ich habe ihn erlebt. Oft erlebt.
Ja, genau. Du hast ihn erlebt, du weißt, wie er so war.
Ja.
Und er ist jetzt nicht so der Typ, wo du irgendwas Emotionales erwartet. Und ich habe ihn dann irgendwann, kam ich morgens, ich wusste, ich muss das dem jetzt sagen, und ich wusste, dass der an dem Tag ganz früh im Laden war. Ich weiß nicht warum. Und dann bin ich auch 1-2 Stunden früher als sonst erschienen. Ja. Und da sagte ich, ich muss mit dir reden. Woraufhin er rückwirkend sagte, als ich so früh morgens da war, wusste er schon, da ist irgendwas. Ah. Und ich habe dem das erzählt, Chef, ich mache einen eigenen Laden mit der Frau und ich höre auf und es tut mir leid. Da saß der Ralf neben mir.
Moment, du hast das aber direkt so gesagt und nicht ja. So, ich überlege.
Nein, nein.
Okay.
Wir haben uns auch einen Zeitraum festgelegt. Ich habe ihm das 3 oder 4 Monate vorher gesagt.
Ah, okay.
Da hat der Ralf eine seiner Mentholzigaretten, die er mal geraucht hat, aus seiner Packung genommen, hat nicht mich anguckt, der saß mir so gegenüber wie du jetzt, hat aber so an mir vorbeigeguckt, die Zigarette geraucht und sagte einfach nur so, ja, ich wusste ja, dass der Tag irgendwann kommt. Und ich hatte das Gefühl, der war traurig. Und ich dachte mir so, scheiße, kannst du mir nicht einfach vors Maul hauen? Weißt du, das so, kannst du mich einfach eine reinhauen? Ich habe ein blaues Auge und denke mir so, ja, okay, jetzt,
aber doch nicht so.
So, jetzt ist das Pflaster abgerissen und das ja, ist gut. Ja, genau. Sondern ja. So eine Mischung aus so ein bisschen enttäuscht, aber halt auch so, ja, ich wusste ja, dass mein Kind irgendwann auszieht. So kam mir das vor, weißt du? Und das fand ich schwierig. Das hat mir irgendwie so ein bisschen das Herz gebrochen. Ich habe das aber auch so geregelt. Ich habe dem, und das ist auch so, das habe ich auch 100% so durchgezogen. Ich hatte dem Ralf gesagt, ich werde keinem meiner Kunden sagen, wo ich hingehe. Ich sage denen, ich mache einen eigenen Laden. Wenn sie mich finden wollen, finden die mich schon. Und ich habe wirklich im Laden niemandem die Visitenkarte gegeben. Ich habe niemandem meine Nummer gegeben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Ich habe den ersten Computer mir geholt, als ich einen eigenen Shop hatte. Also das heißt, ich hatte noch nicht mal E-Mail-Kontakt zu den Kunden. Die mussten.
Das war 2008? Er muss ja.
Ist das so?
Wenn er 98 angefangen hat,
genau, 2008, ja, genau. Ja. Und ich hatte wirklich tatsächlich gesagt, ich bin hier weg und ihr findet mich schon. So, wenn ihr mich suchen wollt.
Ja,
ich habe höchstwahrscheinlich viele Kunden verloren. Das ist auch gut so. Ja. Also nicht, weil ich die Kunden loswerden wollte, sondern das ist ja okay. Es gibt ja Leute, die gehen zu einem Laden wegen dem Laden.
Ja.
Und es gibt Leute, die gehen zu einem Laden wegen dem Tätowierer.
Ja.
Und davon sind mir natürlich dann auch viele gefolgt. Ja, und dann waren wir halt irgendwann in Leverkusen. Ne?
Und Leverkusen, weil du da ursprünglich. Also
nee, wir wollten halt
kam's da ja
ursprünglich in Düsseldorf, wir wollten unseren Chefs keinen Konkurrenzladen in die Stadt machen. Ursprünglich. Und wollten aber irgendwie in Düsseldorf wohnen bleiben.
Ja.
Und dann haben wir irgendwas gesucht, wo man noch pendeln kann. Ruhrpott war eh schon total überlaufen. Da wäre nur Essen in Frage gekommen und da hatten wir keinen Bock drauf.
Mhm.
Leverkusen war irgendwie okay, kannte ich, weil ich bin nicht zur Schule gegangen. Letztendlich waren wir dann 9 Jahre in Leverkusen, mussten dort auch einmal umziehen. Der erste Laden war halt leider feucht und da gab es so Probleme mit dem Vermieter.
Wie sehr war für dich die Umstellung, ich meine, Tätowierer zu sein in einem etablierten Laden oder du nicht groß in Anführungszeichen kümmern muss und dann wirklich, naja, du bist ja dann in dem Moment auch Geschäftsmann,
ja,
klar, und musst dich um 1000 Sachen kümmern.
Das ist eine Katastrophe, fand ich das
ja?
Am Anfang. Ja, ja.
Fand ich schlimm, ja.
Ja, ja, ich, also.
Wer ist da so organisierter?
Raffaela, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank 100%ig sie.
Ja.
Also ich sage immer so, ich bin der Pausenclown, ich bringe jeden Shop ans Laufen, im Sinne von, ich mache das, dass die Leute Bock haben, da hinzukommen.
Aber dafür muss auch der Strom bezahlt sein.
Ja, genau.
Das soll man schön wieder anders machen.
Ja, genau, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Die Buchhaltung, also ich bin wieder der Pausenclown und Raffaela ist die, die dafür sorgt, dass wir nicht ins Gefängnis gehen.
Ja, ja.
Ja, ja. Okay. Also tatsächlich. Mhm. Ohne sie wäre das für mich, also ich hätte es nicht geschafft. Also ich hätte es vielleicht geschafft.
Ja.
Hätte mich aber hart überwinden müssen. Und das ist so auf jeden Fall geschuldet.
Ja, ja.
Die Umstellung war halt, ich habe Panikmomente auch am Anfang irgendwann gehabt. Ne? Du kommst aus so einem etablierten, du hast den Kalender halt voll, ne? Du hast gesichertes Einkommen und stehst auf einmal in deinem ersten, ich habe auch einen Moment gehabt, da habe ich so eine Art Panikattacke mit Heulanfall bekommen, das war einen Tag vor der Eröffnung, weil ich auf einmal in diesem Laden saß und ich weiß auch nicht, da hat sich so, da hast du diesen Moment, habe ich jetzt alles falsch gemacht? Warum bin ich jetzt hier und was soll das?
Mhm.
Du fängst irgendwie so von null an, denkst du. Ja, und dann machst du die Tür irgendwie auf und auf einmal merkst du so, ach, ich fange ja gar nicht bei null an. Ich habe ja schon 10 Jahre am Buckel.
Ja, ja, ja.
Und ich habe ja einfach schon 40 Leute, die einfach auf einen Termin warten. Und ja, und dann war das irgendwann easy. Ne? Dann konnten wir halt auch irgendwann einen alten Kumpel, den Chris bei Instagram Battleship Grey, haben wir dann irgendwann noch zur Verstärkung dazugeholt. Mit dem habe ich damals schon dann noch in der Band gespielt. Der hat damals mit dem Hennes schon in Dortmund beim Dietmar Wurst auch schon gearbeitet. Den hatte ich also auch schon seitdem ich tätowiere.
Also so Anfang Mitte der 90er.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Hatte ich ihn auch schon immer am Schirm und wir brauchten halt einfach noch jemanden und vor allen Dingen gerade für so ein Black and Grey Segment.
Genau, der macht ja schwarz.
Genau.
Ja.
Und das fand ich auch irgendwie geil, da noch jemand mal, der war zu der Zeit wieder so fast aus dem Tätowieren raus, hat in einer Werbeagentur gearbeitet und so, er hat auch Frau und Kind, muss Familie ernähren und so. Und den konnte ich auch wieder so zurück ins Tätowieren holen. Das fand ich auch irgendwie, fand ich gut, dass man jetzt so Leuten eine Möglichkeit bieten kann. Eine Möglichkeit bieten kann, die mir mein Chef im Prinzip geboten hat. Ich meine, Chris hatte einen anderen, der war ja schon Tätowierer, aber der war wieder so fast raus. Ne? Und jetzt ist er wieder seitdem auch einfach 100% drin. Fand ich gut. Ne? Mhm. Ja, und dann hatten wir auch mal Shop Guys und keine Ahnung, hatten auch mal einen Lehrling und da waren verschiedene Kapitel in der Zwischenzeit. Ne?
Ja. Harte Frage so, aber was? Was liebst du am Tätowieren am meisten und was geht dir am meisten auf den Sack?
Ey, es klingt doof, aber am Tätowieren liebe ich die Zeichnung einfach am meisten, das Design. Generell, das ist das, also diese Bildsprache. Hm. Ich stehe auf Skateboard-Sticker, ich stehe auf Tattoos. Deswegen, so, das ist so einfach eine Bildsprache, der ich mich wohlfühle. Ich finde das einfach geil.
Wie sieht eure Wohnung aus? Ist vollgeballert mit?
War mal. Ist jetzt nicht, also Aufkleber ja. wir haben nicht
unter
so viel.
Tisch.
Wir haben, ja, auf dem Tisch. Wir haben nicht so viel Tattoo-Bilder mehr da hängen, also für eine normale Wohnung.
Nein, das Auge braucht, glaube ich, auch immer Pause, ne?
Ja, ja.
Wenn du dann noch den ganzen Kram dauernd an den Wänden siehst.
Ja. Aber ich bin auch noch Nerd. Bei uns stehen halt auch so ganz viele so, weiß ich nicht, Nintendo-Figürchen und allen möglichen anderen Scheiß.
Ja, aber sind immerhin keine Tattoo-Zeichnungen im weitesten Sinne oder so, ne?
Ja. Hm. Naja, also ich finde so, das Design an sich, das kickt mich halt einfach, das finde ich geil. Und ich finde wirklich auch den Prozess des Tätowierens gut. Ich mag das Medium. Also jetzt mal völlig losgelöst, ich stehe jetzt halt nicht unbedingt auf Blut oder so einen Scheiß. Aber ich finde, das ist ein Medium, wenn ich auch zu Hause genauso auf einem Papier tätowieren könnte, würde ich es auch benutzen, schon mal um eine Zeichnung zu machen, weil ich finde es einfach, ich fühle mich darin wohl. Ich mag das Gesamtding irgendwie.
Es gibt ja Leute, so, die reden manchmal so von diesem Tunnel, ne, dass sie dann einfach mal 3-4 Stunden eigentlich gar nicht mehr denken, sondern nur noch machen. Aber du meintest ja gerade eben schon, wenn ein Tattoo länger als 2 Stunden dauert, kriegst du schon Rappel.
Ja, weil ich ungeduldiger Mensch bin.
Ja.
Ja. Ja, aber wenn du von mir 2 Stunden tätowiert wirst, dauert das mindestens insgesamt 4 Stunden, weil ich brauche unglaublich lange, bis ich anfange.
Okay, warum?
Weil ich sehr viel zwischendurch zu erledigen habe. Es sind so viele Leute, mit denen ich dann quatschen muss immer. Ich weiß nicht, ich bin total abgelenkt zwischendurch. Ich habe dann total viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen.
Ja.
Kennen meine Kunden aber auch, die wissen, die kommen um 14 Uhr.
Wir haben einen kleinen Hund, ich kenne das. Oh, ja. Ein Vogel, oh, ein Blatt.
Genau, so bin ich dann auch. Wie der kleine Hund, der ganz viele Sachen auf einmal sieht in seinem Shop, in dem er ja noch nie war.
Ja.
ja, und ich zeichne halt auch natürlich erst, wenn die Kunden kommen. Da muss man jetzt auch noch drauf rechnen.
Ah, okay.
Damit kann ich viel Zeit schinden, weil die denken manchmal, es dauert eine Stunde. In Wirklichkeit hat es vielleicht nur 20 Minuten gedauert.
Ja, okay. Und was geht dir auf den Sack?
Was mir auf den Sack geht, am Tätowieren selber geht mir eigentlich nichts auf den Sack.
Ja.
An der Tätowierwelt, so wie sie ist, geht mir am Sack, dass es sie nicht mehr gibt. Ich finde, die Tätowierwelt ist nicht mehr so, fühlt sich nicht mehr an wie die Tätowierwelt, so die ich kenne.
Mhm.
Ich finde es komisch, dass jeder Kunde mindestens 2 Freunde hat, die jetzt auch Tätowierer sind, was einfach heißt, die einfach zu Hause rumtätowieren.
Mhm.
Ich hasse das aber nicht.
In Summum, also, ich meine, du bist ein ehrlicher Typ, du bist geradeaus, aber sagst du dann da mittlerweile nichts mehr zu oder?
Doch, ich sag das.
Du sagst einfach ganz klar so.
Scheiße.
Ja.
Ich sag auch, ich habe auch Leute.
Aber wie begründest du das?
Bitte, Entschuldigung?
Wie begründest du das, dass du das scheiße findest?
Es kommt auf den individuellen Fall drauf. Also wir haben auch Leute Zeichnungen gezeigt und gesagt, hier, ich möchte auch Tätowierer werden. Den kann ich dann halt unter Umständen auch sagen, solltest du nicht. Wieso? Na, weil deine Zeichnungen scheiße sind.
Okay.
Und das kannst du, also das ist jetzt auch kein Gehate, weil ich Leute aus dem Business haben will. Ich finde, talentierte Leute sollen das alle machen. Mhm. Also Leute sollen bitte verstehen, Tätowieren ist kein fucking Hobby. Ich habe jetzt die Tage, hatte ich wieder mal so eine Nachfrage, weil welche Maschine soll denn hier ein Kollege, der will anfangen, ist eine gute Anfängermaschine. Da denke ich mir so, hör mal, ganz ehrlich, du brauchst eine fucking 3-jährige Ausbildung, um Friseur zu werden, womit ich den Beruf des Friseurs nicht diskreditieren möchte, aber bitte auch nicht tätowieren.
Genau.
Also du glaubst doch, du kaufst dir eine fucking Maschine, machst das zu Hause, trittst damit eine hunderte Jahre lange Tradition irgendwie ins Gesicht und bildest dir ein. Also einer meiner Argumente da war, die angesehensten, etabliertesten und zu Recht angesehenen Tätowierer, die haben eine seriöse Ausbildung durchlaufen und du maßt dir an, so unendlich viel talentierter zu sein, als von mir aus
Philipp Lö,
dass du die Ausbildung nicht brauchst oder was. Mhm. Das regt mich auf, so dass man das nicht mehr ernst nimmt, dass der Respekt davor so verloren gegangen ist, dass es wirklich ein seriöses Handwerk ist.
Ganz kurz, das sind wahrscheinlich Leute, die Anfang, Mitte 20 sind oder so?
Ja, meistens nahezu nicht tätowiert sind, das kommt ja auch noch dazu.
Ne? So, merkst du, dass das dann bei denen überhaupt ankommt?
Nein, gar nicht.
Das ist krass, ne?
Ja. Du bist dann nur der doofe Hater.
Du bist dann wirklich der alte, weiße Mann.
Ja, bist der Idiot, glaube ich. Also sagen die dir nicht, aber die nicken das natürlich ab, weil die sind jetzt im Tattoo-Shop. Das kommt, glaube ich, nicht an. Aber es kommt genauso nicht an, stell dich doch jetzt auf so eine, wo wir schon bei Corona waren, stell dich auf so eine Attila Hildmann Corona-Verschwörungsdemo, versuch mal mit denen einen über Fakten sich zu unterhalten, das kommt ja auch nicht an.
Okay.
Das, jeder baut sich ja so seine Welt. Meine Welt ist ja auch Quatsch. Meine Ansichten sind ja auch nur meine Ansichten. Vielleicht laufe ich da auch ständig irre,
ja.
Aber ich, das sind halt meine Ansichten und solange ich in meinem Laden bin, ist das immer noch meine Welt. Nee, aber ich glaube, ich kann meistens ganz gut begründen, warum ich gewisse Dinge kacke finde, aber ich habe diesen Hass abgelegt, den ich vor vielen Jahren hatte. Ich hasse das alles nicht, was passiert. Mhm. Ich verstehe auch, ich hasse keine Kids, die sich mit 20 als erstes die Hand tätowieren lassen. Ich verstehe, dass sie das tun. Warum sollen die denn oben am Oberarm anfangen? Das verstehen die doch gar nicht. Die wollen halt einer von den coolen Typen sein, der die Hand tätowiert hat. Das ist heute so eine andere, weißt du, wir sind anders sozialisiert worden. Wir kannten auch keine Typen mit tätowierten Händen außer Tom und Mathis und die waren so weit weg. Heute hat aber jeder beschissene, gehst du an einen Skateplatz oder gehst du in einen doofen Club tanzen, da hat jeder Diskotänzer at least den Unterarm und den Hals tätowiert. Ne? Ich meine, bei uns im Fitnessstudio laufen Leute rum, die haben keinen Spaß, nur die Hände tätowiert, Mann.
Wahnsinn, ne?
Und das kommt denen nicht komisch vor. Uns kommt das komisch vor. Da frage ich mich mal aber manchmal, ja, bin ich jetzt so, also
ja,
bin
ja,
ich jetzt
ja,
so
voll,
falsch?
Voll, ja, ja.
Also
ja.
Ich habe das anders gelernt, in meiner Welt bin ich richtig, deshalb ja. Bewege ich mich auch in meiner Welt, ja. Aber da draußen die Leute teilen das, die Ansichten ja schon nicht mehr. Hm. Und ich will ja, er genauso wie mein Papa nicht verstanden hat, dass ich Punk, warum ich blaue Haare haben musste, so komme ich mir dann manchmal vor. Ne?
Ja. Nee, jetzt ist auch das Ding, keine Ahnung, meine Nichte oder was, als sie 14 war, jetzt ist sie mittlerweile 19, da habe ich jahrelang auch quasi schon fast drauf hingefiebert, so nach dem Motto, womit will die mich schocken? Weil ich habe eigentlich so alles gemacht. Ich bin Hände und Hals tätowiert. Ich war in echt bekloppten Gegenden dieser Welt und
Ich habe dich im Fernsehen sehen.
Bekloppte Sachen gemacht und so weiter. Und dann denkst du, okay, was kommt? Und dann kommt sie mit 14 oder so mit irgendeinem YouTuber an, der wir vor sich hin labert und dabei Videospiele kommentiert.
Ja.
Und ich verstehe überhaupt nicht, worum es da geht. Guck, ich bin völlig außen vor und den findet sie dann total geil.
Ja.
Und ich denke so, wow, okay. So war das also, als ich Death Metal gehört habe und mein Vater das aus meinem Zimmer gehört hat.
Und das Krasse
ich verstehe es einfach.
Ja, das
volle Kanne
ist,
nicht.
Die wollen aber nicht mehr schocken. Ich habe ja auch einen Sohn. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt schon 21.
Ach was, das weiß ich gar nicht.
Ja, ja, der studiert auch jetzt.
Krass.
Und ich bin sehr jung Vater geworden mit
22.
Mit 4? Nein. und
wo wohnt
die? Die wollen mittlerweile in Wuppertal. Der hat auch in Düsseldorf gewohnt, aber er wohnt jetzt in Wuppertal, weil er halt studiert in so einer kleinen WG.
Ja.
Die wollen gar nicht mehr so hart schocken wie wir. Das kommt klar. Ich glaube, das überschätzen wir, das Potenzial. Ich glaube, wir sind so die Generation, wir sind wilder als unsere Kinder, beziehungsweise die, also da gab es so einen Generationenwechsel. Ich merke das auch bei meinem Sohn, der ist irgendwie, klar, ist mein Sohn, deshalb empfinde ich das so, der ist ein cooler Typ. Der ist auch so ein bisschen, der ist halt auch ein bisschen alternativ, aber jetzt ohne, dass er irgendwie so ein Gorki-Typ irgendwie ist. So.
Es gibt halt diese klassische Abgrenzung nicht mehr. Du siehst ja heute einen tätowierten Typen und du denkst so, ist der Indie, ist der Hip-Hop?
Ja, ja.
Ne? Und dann, ich glaube, Spotify hat da vieles gleich gemacht.
Ja, bei meinem Sohn ist es auch verschwimmt. Also es ist verschwimmt. Der hört genauso Indie-Mucke, wie er halt auch Rap hört. Genau,
genau.
Wie
und früher halt war so, ich war halt erst Death-Metal-Head und dann war ich Hardcore-Kid und das war's.
Ja, diese
das
Szenen war verschwimmen klar. Irgendwie, das kommt uns komisch vor. Das ist für die aber völlig organisch.
Ja.
Aber mir fällt noch ganz kurz das ein, was ich an der Tätowierwelt doch wirklich schlimm finde, weil all die anderen Sachen, ich hasse das nicht. Ich habe meinen Frieden mit all den Sachen gemacht. Es gibt eine Sache, die ich aber wirklich hasse. Und wirklich hasse ich diese Zwietracht unter den Tätowier-Stilrichtungen, das habe ich auch schon mal in einem Magazin, war mir das wichtig, das wo du auch das iPad erwähntest und so. Ich finde es ganz traurig, dass irgendwann das Medium für manche Leute, in dem man was kreiert, mehr im Vordergrund stand als das Output. Dass es wichtiger ist, dass du auf einem scheiß Papier dir ständig den Pinsel in dein Maul steckst und Spit-Shading malst und mit der Spulmaschine arbeitest. Ich sehe aber viele Leute, die so arbeiten, die totalen Bullshit produzieren. Das macht es ja dann nicht besser. Also ich gehöre ganz klar zu der Seite, macht es so, wie ihr wollt. I don't care, ob es eine Spulenmaschine ist. Ich sehe grandiose Newschooler, wo ich immer davon ausgehe, dass die mit Rotaries arbeiten. Es gibt so gewisse Stilrichtungen. Das ist total state of the art. Mhm. Dann sehe ich aber so jemanden wie Timmy B, grandioser Newschooler, Ami. Und der arbeitet mit Spulen. Das kommt mir auch nicht komisch vor. Also worauf ich gerade hinaus will, ist, ich finde es schade, dass das Medium im Tätowieren irgendwann wichtiger wurde wie so ein Fetisch. Du gehörst nur zu den coolen Leuten, wenn du den coolen alten Scheiß benutzt. Mhm. Das finde ich, das hasse ich wirklich. Das hasse ich deshalb, weil das unnötig so werden so Bitch-Slaps das heißt, untereinander verteilt. Das
hat sehr Scheuklappe, ne?
Ja, und das ist unnötig. Mhm. Weil du kannst Tätowieren wirklich ernsthaft leben und lieben und du kannst trotzdem Rotary-Pen in der Hand haben. Das geht ohne Probleme.
Ja.
Und das Witzige ist ja, wenn es jemand macht, der schon die Akzeptanz hat, dann rümpft ja auch keiner die Nase. Dann sind die auf einmal so, oh ja, ich meine, guck mal, also jetzt wo Dan Cubin halt Rotaries baut, die jeder benutzt, dann nehmen die coolen Jungs auf einmal auch Rotaries. Ja, aber es gibt halt geilere als die von dem, Alter. Ne? Geht doch, ich meine, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ne? Das ist immer so, dass die Leute sehr in so einem Käfig sind. Und das hasse ich, weil ich hasse immer dieses Käfig-Kastendenken. Mhm. Und das finde ich schwierig, weil ich wirklich bitterböse Diskussionen zumindest online verfolgt habe, in die ich mich nicht eingemischt habe, weil dann wäre es wirklich, wäre ich ausgerastet. Also ich finde es, dass Leute geblamed werden und runtergeputzt werden, weil sie einfach das falsche Equipment verwenden. Das ist so hart am Thema vorbei. Mhm. Das ist wirklich, und das hasse ich. Das ist eins, was ich in der Tätowierwelt hasse. Ich merke, es wird so ein bisschen entspannter. Und ich kann eins
inwiefern
sagen.
Inwiefern entspannter?
Weil selbst Leute, bei denen ich es nie gedacht hätte, nachdem sie gewisse Sachen ausprobiert haben, ich bin halt Fraktion Rotary, ich habe auch viel Scheiß, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich mit Rotaries gut arbeiten konnte, ich wollte es aber, dass mittlerweile, wenn die Leute sehen, dass damit gute Sachen gemacht werden, ich jetzt einige Leute um mich rundherum sehe, die es probieren und auf einmal sehr begeistert sind, wo ich nie gedacht hätte, dass sie es in die Hand nehmen. Und da merkt man halt schon, okay, so langsam rückt dann doch bei einigen die Praktikabilität in den Vordergrund als denn der Lifestyle dahinter. Und das finde ich, ne, so.
Ja. Bist du im Laden so ein Tick zumindest ein anderer Typ als so auf der Straße?
Nee.
Weil Laden totale Comfortzone, du kannst machen,
ja,
was du willst.
Ja. Aber ich kann mich nicht gut verstehen. Also
du weißt, was ich meine. Ja. Ich kenne tatsächlich Leute, die sind dann echt der King und draußen auf der Straße eher dann so, also ohne dir das jetzt in die Schuld schieben.
Nee, also bin ich, glaube ich, nicht. Mhm. Ich bin sehr schlecht darin, ich bin nicht gewillt, mich zu verstellen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, was ich halt auch in einem Job gut finde. Mhm. Ich kann mich sehr gut verstellen, wenn ich, wenn das äußere Rahmen es verlangt. Das heißt, wenn, keine Ahnung, ich auf ein Familienfest muss, dann kann ich natürlich gewisse verbale Ausbrüche. Da hole ich dann wieder mein altsprachliches Abitur aus meiner Hosentasche. Aber im Laden, ich behaupte mal, ich bin genauso da, wie ich draußen auch bin. Also ich sehe jetzt keinen Sinn, warum soll ich mich verstellen? Wie ich sagte, ich habe ein zu freundschaftliches Verhältnis zu den Kunden. Ich habe bei vielen halt, auch wenn ich weiß, dass es nicht meine Freunde sind, aber schon, ich mag wirklich fast alle meine Kunden wirklich sehr. Die regelmäßig kommen, meine Stammkunden, die mag ich wirklich alle. Und ich habe halt eine gute Zeit mit denen. Ich quatsche halt auch scheiße. Ne? Also ich quatsche mit denen jetzt auch. Ich verstehe mich hier jetzt ja auch nicht. Das wäre Bullshit.
Ja.
Und das ist ja so, wie wenn ich mich schon mit einem, sagen wir mal, zumindest einem Kollegen treffe und ich würde mich da auf einmal anders verhalten. Da so, nee, ich glaube, ich bin da so wie draußen auch. Aber ich bin ja auch nie draußen. Ich bin ja nur im Tattoo-Shop. Ich habe da keine Referenzwerte. Ich bin nur Tattoo-Shop oder nachts online am Zocken. Also ich habe so...
Welt.
Ja. Lockdown, kein Thema. Und ich durfte halt nur nicht in den Shop, aber sonst war alles wie immer.
Das heißt, du und Raffaela, ihr reist auch nicht viel? Oder?
Ja, also jetzt, also zum Arbeiten nicht mehr.
Mhm.
Man macht halt schon mal Urlaub, ne? Da reist man halt schon mal.
Ja.
Wir fahren auch schon mal nach Sanford ans Meer. Nee, aber ich bin momentan so ein bisschen.
Also du setzt dich jetzt nicht 12 Stunden, also jetzt Corona ähnlich oder so, aber du bist jetzt nicht so der Typ, der sich 12 Stunden im Flieger und dann irgendwie einen Monat Gott weiß wo oder sowas.
Nee. Das ist irgendwie, ich bin, was das angeht, irgendwie Heimscheißer.
Ja.
Ich habe nicht so ein Fernweh, obwohl wir letztes Jahr in Tokio waren, das war halt total mindblowing für mich, da soll es wieder hingehen, sollte es dieses Jahr, aber Corona sei Dank natürlich nicht.
Du und Raffaela oder?
Ja, wir waren auch zusammen. Gar nicht in Tattoo-Mission, wir haben auch
bis
auf eine Ausnahme keinen Tattoo-Urlaub gemacht. Wir waren einmal im Tattoo-Shop und war war es aber auch.
Wart ihr nur in Tokio oder seid ihr rumgerast?
Wir waren nur in Tokio erstmal. Ja. Wir waren nur 7 Tage.
Ich tatsächlich auch. Ich war auch mal eine Woche und ich fand es auch sehr mindblowing.
Ja,
sehr.
Ja. Also ich meine, für mich, ich bin ja halt noch heimlich Nerd und Geek und für die ganze Akihabara, die ganze Zocker-Gamer-Stadtteil habe ich natürlich komplett, da war ich natürlich komplett in meinem Element irgendwie und da tut mir auch mal ganz gut, mal nicht so Tattoo unterwegs zu sein. Ne?
Mhm.
Was ich übrigens auch an diesem Gegenpol Online-Welt auch immer ganz geil finde, da bist halt nicht der Tätowierer so. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Tobert, ne, hier von Black Hole, dem Shop-Guy.
Ja, genau. Turbostadt auch,
ja. Und
der ist auch so ein...
Ja, der geht in so eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe.
Ja, genau.
Und da sagt er auch, das ist so geil, da weiß keiner, hat keiner ein Tattoo und keiner weiß, wer meine Band ist. Da bin ich halt einfach nur, und das finde ich halt auch schon mal ganz gut. Ne?
Ja.
Das, also, ich mag auch dieses...
Auch für sich selbst so einfach mal abzugleichen, so, Alter, funktioniere ich als Mensch eigentlich nur in meiner fucking Blase?
Ja, total.
Oder auch mit Typen, die komplett anders.
Ja, total. Ja. Oder du willst ja auch nicht anders behandelt werden, weil Leute denken, du wärst ein coolerer Typ, weil du Tätowierer bist. Also das ist ja auch Quatsch.
Mhm.
Du bist entweder genau so ein Backo, wie du vorher warst oder halt auch nicht. Und Leute behandeln dich aber vielleicht anders, weil du bist jetzt der Tattoo-Mann, weißt du?
Ja, ja.
Und das finde ich halt so an diesem anderen ganz geil, ne? Mhm. Ich meine, wenn du jetzt so wie du aussiehst, so ich, du bist in Tokio, bist du natürlich immer der Tattoo-Mann, weil du fällst natürlich sehr auf.
Ja, aber du bist ein Gaijin, du bist nicht Japaner und da fällst du eh nochmal durch ein ganz anderes Raster, ne? Ja, aber klar, ich glaube, wenn du Japaner bist und so tätowiert wie du auch im Gesicht und so, du bist halt einfach raus.
Ja.
Also komplett. Du bist dann entweder Tätowierer oder arbeitest nachts.
Ja.
Ne?
Ja, aber ich brauche das halt auch echt ab und zu, gerade so, dann, wenn wir Urlaub machen, ich gehöre nicht zu den Tätowierern, die dann so Tattoo-Urlaub machen, in Studios gehen. Wir leben ja halt echt in so einer Tätowier-Bubble, ist halt einfach so.
Ja.
Ich finde es geil, das auch mal nicht zu haben. Hm. Tut mir immer mal ganz gut. So, ich freue mich dann halt wie ein kleines Kind auf meine beschissene Rotary-Sammlung wieder zu arbeiten. Ne? Mega. Aber ich finde es auch geil, meine Woche, zwei Wochen damit nichts zu tun zu haben. Ich zeichne natürlich trotzdem.
Ja.
Zeichnen ist von mir so ein bisschen eigentlich eigenständig.
Ja.
So ein bisschen losgelöst vom Tätowieren. Das sind so für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, obwohl es irgendwie das gleiche ist. Aber deswswegen bin ich jetzt nicht so der Tattoo-Tourist. Nee, mache ich nicht.
Hm, was würdest du sagen, so dein Freundeskreis? Wie viele davon sind Tätowierer und wie viele nicht?
Also Tätowierer. Viele sind Tätowierer. Ich muss gerade überlegen, wo fängt Freund an, wo hört Freund auf. Aber von den Leuten, die man so zu den regelmäßigen sozialen Kontakten zählt. Ja, ist jetzt schwer, ne? Also ich sag ungern, das ist ein Freund, wenn ich nicht weiß, ob er das genauso sieht. Aber von den wirklich Leuten, mit denen man viel zu tun hat, sind schon überwiegend Tätowierer.
Mhm.
Wie gesagt, außer halt dann mein Gegenpol, die Online-Welt. Ne? Da ist natürlich keiner Tätowierer. Zum Beispiel.
Wie viel Zeit verbringst du in dieser Online-Welt?
Jede Nacht. Tatsächlich. 22 Uhr bis 1-2 Uhr nachts.
Ja?
Mhm.
Krass. Und dann
hat sich so ergeben. Ist irgendwie, keine Ahnung, ist so mein.
Und dann zockt ihr zusammen.
Genau.
Mit Headset.
Ja, genau.
Und ist das eine deutsche Gruppe? Ist das international?
Ja, ja, ist eine deutsche, deutschlandweit. Haben sich mittlerweile auch so, wie man schön sagt, so Real-Life-Freundschaften entgeben oder Kontakte. Die sind natürlich verstreut.
Dann gibt es so ein Forum-Treffen einmal im Jahr oder so.
Nö, wir besuchen uns halt, wenn es irgendwie geht. Ne? Dann kommt der eine mal hier ein paar Tage nach Düsseldorf oder so. Und das ist halt irre und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich mag die Jungs und ein Mädel, die dabei sind. Wirklich alle sehr.
Wie alt sind die? Sind die so dein Alter?
Ja, ich bin, glaube ich, aktuell der Älteste, aber das ist so, würde ich sagen, von Mitte 20 bis Mitte 30 ist so alles dabei. Und das Geile ist halt, wo ich gerade
sagte. Gab es da auch Erlebnisse, wo du auf einmal dann vor einem stehst und die sagen so, also so siehst du aus?
Ja, man sieht es schon mal über eine WhatsApp-Gruppe, dann siehst du irgendwann mal so Profilbilder.
Ah, okay. Ja.
Aber ich habe wirklich so Jungs und dabei, die ich wirklich wahnsinnig schätze mittlerweile, die ich wirklich total froh bin, dass ich die in meinem Leben habe, die ich ohne dieses Zocken nicht kennengelernt hätte. Und wenn ich die dann treffe, das sind Menschen, die würde ich in der Bubble, in der ich lebe, in meinem normalen Leben, die kennenlernen. Ne?
Ja.
Also es ist einfach so, die sind so außerhalb meines Alltags.
Ja, ja, ja.
Und das ist, tut mir total gut zu sehen, dass es gibt halt auch außerhalb unseres, wie ich immer so, ich sage immer so, diese Tattoo-Welt ist immer so pseudo-cool. Ne? Mhm. Also es ist halt alles, lässig und so. Ne? Und die Leute sind da halt auch alle so. Und es ist auch mal, man ist das sehr gewohnt. Ich meine, du hast auch immer so Jobs und Leute um dich runter, wo auch alles speziell ist. Wir sind halt speziell. Du bist auch ein spezieller Typ irgendwie. Wir sind speziell. Das merken wir nur irgendwie nicht, weil wir mit speziellen Leuten.
Ja, weil wir da ja auch schon so lange mit durchkommen.
Und speziell meine ich jetzt im Sinne von komisch. Ich meine, es ist nicht speziell
und
so.
Und wir haben das ja auch bewusst gewählt.
Ja, genau.
Ne? Ich mache Medien, da rennen auch nur Verstrahlte rum.
Genau.
Oder Großteil.
Genau.
Und ich meine, du bist Tätowierer. Wir haben das halt ja auch bewusst so gewählt, weil wir damit ja auch gut zurechtkommen.
Ja, und das ist einfach geil, auch mal Leute halt, die halt nicht daherkommen und es klappt trotzdem und es klappt so richtig gut.
Ey, was ich schon für Gespräche hatte, wie gesagt, ich bin auch sehr viel gereist in meinem Leben und dann hast du auf einmal, dann fliegst du von, irgendwo von Abu Dhabi weiter nach Jakarta, nach Indonesien, 6 Stunden Flug und sitzt. Und er hält sich 5 Stunden lang mit einem britischen Anwalt, der irgendwie Ende 50 ist und trinkst 3 Gläser Rotwein und hast einfach einen geilen Einblick in sein Leben und der ist total in deinem Leben interessiert, weil das einfach komplett anders ist.
Ja, aber genau das Gleiche habe ich natürlich früher auch bei Feinern manchmal erlebt. Da habe ich immer gesagt, da hast du einen Punker da sitzen und der ist der langweiligste Spießer ever. Der sieht halt einfach nur total wild aus und dann hast du einfach so einen Banker da sitzen, wo du denkst, was für ein Lappen kommt hier mit 23 mit einem blöden Anzug rein und ist einfach wirklich ein geiler, cooler, abgefuckter Typ und denkst dir so, krass. Du wurdest in so einem Street-Shop auch mit deinen Vorurteilen ständig konfrontiert. Ne? Mhm. Und du siehst irgendein Mädel, denkst dir, ja, beschissene Düsseldorfer Tussi, ne? Irgendwie käufisch, Lippen aufgespritzt, so, ne? Und dann ist die aber cool. Und im Gegensatz dazu siehst du vermeintlich coole Leute, das hast du da natürlich damals auch gehabt. Aber wie du sagtest, man trifft dann so Leute, Das tut gut. Das tut,
ich muss jetzt einfach mal ganz plakativ da reingrätschen, ja, weil hinterher ärgere ich mich wieder, dass ich da nicht die Chuspe hatte und so dreist war es einfach so ganz plakativ zu fragen. In 10 Jahren Feinlein, mhm, was war so deine Lieblingsgeschichte, die, wenn es mal dazu zu der Frage kommt, auf einer Party so, die du immer ganz gerne erzählst, wo du denkst so, Alter, das war so absurd, so bescheuert.
Also meine, es gibt so ein paar, also einmal gab es unsere allererste Weihnachtsfeier. Die kann ich hier, glaube ich, einfach gar nicht erzählen, was da alles passiert ist, aber das war wirklich, das war für mich so eine Art Initiierungsritus. Das war im ersten Jahr Feinlein, 5. Januar angefangen, dann das Dezember 98 war dann diese Weihnachtsfeier, was ich in dieser Nacht alles gesehen und miterlebt habe. Da habe ich mir gedacht, Alter, muss ich aber mal los, also ganz speziell. Aber das war großartig, die kann ich nur im geschlossenen Kreise die Geschichten erzählen. Aber eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, die ich immer wieder gerne erzähle, ist, es kamen öfters mal Polizisten mit Uniformen in den Laden. Die parken dann einfach auf der Corneliusstraße vorm Laden, machen kurz Warnblinker an, dann gehen die rein, weil sie einen Tattoo-Termin haben wollen. Raffen natürlich nicht, wie völlig hirnlos das ist, weil da ist ein fucking Tattoo-Shop, wo eine dicke Harley davor steht, vom Chef damals.
Ja.
Eh noch Vorteile, wir sind immer noch Ende der 90er und jetzt hält er alle paar Tage einen Bullenwagen davor. Ne? Was denken sich die Leute? Und der Chef, eh großer Bullenfreund gewesen, kann man sich denken. Mhm. Und ich werde nie den Tag vergessen, Typ kommt rein, Polizeiuniform an, Ralf guckt hoch, was kann ich tun? Und der sagt so, ja, ich hätte gern Tattoo. Und Ralf sagt nur, was denn? Er hätte gern Tattoo auf dem Rücken. Und Ralf so, ja, was denn? Bitte folgen oder was? Und der Typ ist einfach rausgegangen. Er wurde es einfach rausgegangen. Und ich fand das so eine kleine Geschichte, aber habe ich mir gedacht, das war Tattoo Studio damals, ne? So, und das fand ich.
Bitte folgen oder was? Ja.
Das fand ich gut.
10 von 10, ne?
Ja, ja, das war eine gute Nummer und. Ich habe viele witzige, aber das sind eher so, ich habe wirklich früher so viele so Swinger tätowiert. Da hat man auch wirklich weirde Erlebnisse, weil so Swinger müssen einmal auch innerhalb der ersten 10 Minuten.
Alles direkt.
Ja, klar, ja, natürlich. Ja. Ne? Und,
übrigens, du fragst dich vielleicht, nee, tue ich überhaupt nicht, aber.
Ja, ich hatte so eine Geschichte, die gar nicht so wild ist, die ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben, weil ich finde, die ist im Abgang, die kann man sich da, kann man mal so sinken lassen. Das war so eine, für mich so eine Mutti, ne? So eine Mutti oder ehemals Oberstudienrätin, jetzt brave Mutti irgendwie. Und der habe ich so eine Blumenranke auf den Rücken gemacht. Erste Sitzung alle Outlines, zweite Sitzung Farbe, Schatten, beziehungsweise andersrum, Schatten, Farbe. Dann kam die zur zweiten Sitzung und legt so ihren Rücken frei und sitzt da so vor mir und sagte so, ja, ich bin total happy. Und das haben auch schon, das war im Winter, haben auch schon total viele Leute gesehen und die fanden das auch alles super. Und ich denke mir in dem Moment so, die haben das denn total viel? Und dann sagt sie, das haben so viele Leute gesehen, weil mein Mann und ich, wir sind ja Swinger. Und das ist so ein Moment, wo man sich denkt, total viele Leute, also ich meine so, also es ist auch nichts Wildes gewesen, aber das ist mir komischerweise so Geschichten hast du früher halt ständig gehört, ne? Mhm. Oder dann hat's, aber die Bullengeschichten fand ich immer gut. Ne?
Ja,
ja. Ja, ja. Der Ralle sagte auch mal zu einem Bullen, auch in Uniform, bevor der Polizist was sagte, ey, wenn in meinem Laden einer eine Knarre hat, dann bin ich das. Ist der Bulle auch gegangen. Der wusste, das war ein blöder Spruch, ne? Aber den konntest du früher halt bringen. Ne?
Mhm.
Ja, ja, das fand ich gut.
Ja. Du hast vielleicht schon ein, zwei Episoden meines Podcasts auch gehört und am Ende stelle ich ja immer 2 Fragen.
Ja.
Und die erste ist, was kann der Mensch Carlos denn gut und was kann er nicht so gut?
Ich glaube, der Mensch Carlos kann, ich wusste gar nicht, ich habe vergessen, was immer die letzten Fragen sind. Hätte ich mich jetzt vorbereiten können, ne? Fuck. Ich glaube, ich kann.
Du musst ja nachts immer rumdaddeln.
Ja, ich muss nachts immer rumdaddeln.
Das keine ist Zeit für irgendwas anderes.
Muss auch Prioritäten setzen. Also, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, kann ich wirklich gut Menschen zuhören und ich glaube, ich bin wirklich sehr empathisch, was mir manchmal zum Verhängnis wird, weil ich die Sachen mit nach Hause nehme. Aber was ich wirklich gut kann, ist Leuten zuhören. Ich glaube, ich kann auch wirklich gut, wenn es vor allen Dingen um essentiellere Probleme geht, wirklich Ratschläge geben. Da habe ich oft Feedback bekommen, dass es wirklich so ist.
Woher rührt das?
Das kommt jetzt, glaube ich, aus zu dem Punkt, geht jetzt Hand in Hand mit dem, was ich nicht kann. Ich kann das nicht auf mich selber anwenden. Das heißt, ich bin, wenn ich mal so Probleme habe, bin ich relativ schnell lost.
Mhm. Aber du kannst anhangen anscheinend ganz gut.
Hey. Ja, genau.
Mhm.
Woher das rührt, ist bestimmt, weil ich einfach gerne Leuten zuhöre. In meiner Kindheit und Jugend schon viel Redebedarf hatte, weil das bei uns zu Hause, zumindest sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, meine ganze Kindheit und Jugend so der Haussegen sehr schief hing.
Ah, okay.
Für mich zumindest. Mhm. Wie weit das meine Eltern so empfunden haben, weiß ich nicht. Ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist einfach so ein Resümee.
Mhm.
Und ich da schon sehr früh angefangen habe, einfach mich Leuten mitzuteilen, weil ich das Gefühl hatte, dass das zu Hause, ne, so. Und
irgendwo muss man sich austauschen, wenn es zu Hause nicht so gut
ja,
geht.
Ich mag keinen Smalltalk, ich mag keine oberflächlichen Gespräche, dann unterhalte ich mich lieber nicht.
Na, da warst du ja hier genau richtig.
Ja, bin ich hier genau richtig. Ja, so ist zum Glück auch gleich vorbei, endlich. Nee, ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, ich kann gut Leuten zuhören und wirklich gute Tipps geben und ich mache das auch ernsthaft wirklich gerne. Auf der anderen Seite kann ich das halt nicht gut auf mich anwenden und ich kann es nicht ausblenden, weil manchmal belasten mich die Probleme anderer Leute auch. Mhm. So.
Ist deine, kann es sein, dass deine Affinität dann für abends daddeln und so vielleicht auch ein bisschen herrührt, weil da kannst du abschalten, kann ich mir gut vorstellen.
Nee, ich glaube, ich zocke nachts einfach nur, weil aufgrund der für mich völlig unverständlichen Gesetzeslage darf ich hier in Deutschland noch nicht draußen echt auf Menschen schießen. Deswegen mache ich das online.
Ich habe extra mal nichts gesagt. Ja. Sieh doch zu, wie du deinem eigenen Scheiß klarkommst.
Nee, weiß ich nicht. Ich finde einfach, ich finde einfach Videospielästhetik witzigerweise ganz geil. Ich habe sowas als Kind nie gehabt. Ich wollte immer ein fucking Nintendo haben. Meine Eltern fanden das doof und dann musste ich mir als Erwachsener einfach erst Konsolen kaufen. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ey, ich quatsch halt gerne. Ich finde halt irgendwie Leute spannend. Ich finde deren Geschichten spannend. Und wenn man viele Geschichten sammelt, merkt man auch irgendwann, glaube ich, dass man was, ne, dass was rausfiltern kannst und irgendwann kannst du irgendwie Tipps geben und muss man halt aufpassen, dass man nicht zum Therapeuten für Leute wird, weil ich meine, die Qualifikation habe ich halt einfach nicht. Ne? Tut mir leid, falls ich einen aufgrund meiner Tipps umgebracht haben sollte. Ich hab's,
sorry,
es tut mir wirklich leid, ich habe mein Bestes gegeben.
Oh, allein hast ja nicht umsonst to die vor. Ne?
Genau.
Da haben wir's.
Ja, das steht im Kleingedruckten. Kann passieren.
Carlos, ich danke dir.
Es war mir eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.